Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 125, heute mit dem Thema Shoots, wenn Wrestling echt wird. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute auf der einen Seite unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Hallo.
Was kicherst du denn jetzt schon?
Gründe.
Hallo auf jeden Fall. Ja, und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dörre von Computec und von der PC Games. Guten Tag.
Schönen guten Abend. Ich freue mich, da zu sein, mal wieder.
Ja, auch wenn du mich bei WWE 2K18 abgeledert hast.
Boah, Spoiler, das Video kommt doch erst noch.
Aber das ist, dieser Podcast erscheint am Sonntag, lieber Chris, und deswegen, ich hoffe, dass eure VU das bis dahin rausgebracht hat.
Ja, ich kann für nichts garantieren hier, aber jetzt stell dir mal vor, es kommt später oder sie gucken es später und dann können sie jetzt nicht mehr mitfiebern.
Ja? Oh, das tut mir leid.
Wie du als liebenswerter Face mir unterliegst.
Ja.
Mir altem Fettschwein.
Klar, so sieht's aus.
Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie Chris die einfach dabei so mitten im Match in die Augen gestochen hat oder so.
Chris hat sich einfach mitten im Match auf mich draufgesetzt.
Ja. Und dann 1, 2, 3, gewonnen.
Genau. Habe ich sofort ausgetappt. Naja, ihr wisst da draußen, wenn ihr uns irgendwie was schreiben wollt, wenn ihr uns auch gerne irgendwie Reaktionen auf unsere Videos, auf unseren ganzen Kram, der jetzt irgendwie über die nächsten Tage und auch schon erschienen ist, irgendwie schreiben wollt. Ihr könnt das machen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und natürlich auch bei YouTube. Wir sind ja gerade da ganz, ganz aktiv. Wie gesagt, wir hatten den WWE 2K18 Event. Da gibt's das Interview mit Gallows und Anderson ist bei uns auf dem YouTube-Channel. Wir haben Gameplay-Videos von WWE 2K18 und natürlich, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, wann ich den geschnitten krieg, geht auch schon die Berichterstattung zu der World Tag Team League von WXW los. Also sprich, auf dem YouTube-Kanal ist allerhand los. Und vor allem, wir haben ja nicht nur jetzt eine hoffentlich schmucke Homepage, sondern wir haben natürlich auch jetzt eine erweiterte Support-Seite. Da könnt ihr uns nicht nur was in die PayPal-Podcast schmeißen oder uns bei Amazon unterstützen. Ihr könnt uns jetzt auch bei Patreon unterstützen. Yay! Mit ganz exklusiven Inhalten. Da geht auch am Sonntag der 8. Oktober gehen die ersten Inhalte an den Start und dann eben immer weiter. Das erste, was online ist, ist auf jeden Fall ein Match of the Week mit dem guten Kai und mir am Mikrofon. Also da ruhig mal reinschauen. Für kleines Geld gibt's dann da Bonus-Podcasts mit uns, von uns und für euch. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir einfach mal.
Was? Finde ich toll.
Ja, ich hoffe, du spendest auch, Chris.
Ich spende immer meine Zeit hier, um die Podcasts aufzunehmen.
Das zählt nicht.
Du bist raus.
Ja, du bist raus.
Just okay, dann mache ich jetzt auch dreist Werbung. Es kommt übrigens noch ein total schönes WWE 2K18 Vorschauvideo auf pcgames.de oder auf dem YouTube-Kanal von PC Games, wo ihr lieber schauen wollt.
Das darfst du ruhig pluggen hier, da habe ich kein Problem mit. So, dann würde ich aber trotzdem sagen, schaut auf headlock.de vorbei, schaut auf pcgames.de vorbei und ansonsten gehen wir jetzt zum Thema über, würde ich mal sagen, weil, wie gesagt, wir sind aktuell sehr fleißig. Das heutige Thema ist Shoots. Und da frage ich einfach mal so, Shoots ist ja so ein schöner Begriff im Wrestling. Ne? Was bedeutet das denn eigentlich? Kai?
Für mich bedeutet Shoot meistens, wenn es ein, es gibt ja, können wir später noch klassifizieren, es gibt ja immer Worked Shoots, also so gefakte, gestellte Shoots oder einmal diese richtigen. Und an sich ist ja Shoot immer, wenn es ein realer ist, da ist erstmal die Kacke am Dampfen. Also da ist ja irgendwas Reales wird gesagt, irgendwie jemand beschwert sich über die Company oder sowas oder, also jemand schießt halt gegen irgendein Thema, gegen irgendeine Person und meist real, also der sagt dann nicht so, oh, du bist aber ein Feigling, sondern das sind dann immer persönliche Sachen oder Unmut sowas, also meist die Sachen, mit denen wir in Anführungsstrichen Smart Marks, wie wir uns ja manchmal nennen, Backstage so befassen.
Darf ich das ergänzen?
Ergänze das.
Also was Kai gesagt hat, stimmt natürlich alles. Shoots sind aber auch allgemein zu sehen einfach Dinge, die nicht in der Planung vorgesehen sind. Also ein Shoot kann zum Beispiel auch sein, wenn einer der Wrestler auf einmal meint, unfassbar stiff agieren zu müssen und jemanden wirklich anzugreifen. Es kann aber auch genauso sein, dass ein Fan aus dem Publikum oder so auf einmal in das Match eingreift oder so. Das ist alles unter diesem Begriff Shoot zusammengefasst.
Genau, alles was quasi, wir wissen ja, Wrestling ist eine geskriptete Entertainment-Form, machen wir uns nichts vor. Und alles, was quasi unplanmäßig ist, was vorher nicht irgendwie abgesprochen war, das ist eigentlich schon im weitesten Sinne ein Shoot. Wie du gerade gesagt hast, das kann ein Fan sein, der über die Guardrail springt. Das haben wir beim Leitermatch zwischen Rob Van Dam und Eddie Guerrero, glaube ich, war das damals,
ja,
gesehen, wo dann einfach mal ein Fan die Leiter umgestoßen hat und dafür ein paar aufs Maul bekommen hat. Und natürlich auch Aktionen innerhalb des Rings, wo man einfach nicht mit, ja, nicht mitkalkuliert hat. Wenn auch Wrestler sind ja nur Menschen, muss man ja sagen, ne? Und manchmal reagieren Menschen unkontrolliert. Und wenn dann plötzlich der eine dem anderen aufs Maul haut, dann ist das auch ein Shoot. Genauso wie auch, wie Kai gerade ja gesagt hat, also die gewissen Kommentare, die dann am Mikrofon gemacht werden. Und du hast gerade schon das Thema Worked-Shoots aufgegriffen. Was ist denn ein Worked-Shoot? Kai.
Ah, Kai.
Also ich hab dir auch da quasi, ja, den Ball zugespielt. Hast du es nicht gespürt?
Also du bist jetzt nicht so mein Iniesta zu meinem Messi, weißt du?
Ja, verdammt.
Ich musste gerade voll lange überlegen, so, wen nimmst du jetzt, weil mir nichts eingefallen ist.
Du bist nicht so ganz die Word. Steuerbehörde zu meinem Messi, wäre auch gegangen.
Aber ein Messi, ja, ist auf jeden Fall.
Genau, also auf jeden Fall zu meinem Messi. Workshoots haben wir, also ich finde, heute haben wir es sogar noch häufiger als damals. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell, wenn du jetzt irgendwie nimmst Miz und Daniel Bryan. Es gibt ja auch Sachen, da weiß man nicht, war es jetzt irgendwie ein Worked-Shoot oder nicht. Aber ganz aktuell zum Beispiel so Sachen wie Roman Reigns und John Cena. Ja. Da werden nämlich eben Sachen aufgegriffen, die ja immer so im Raum stehen, sage ich jetzt mal, die sich auch viele Fans denken, die aber im Normalfall nicht ausgesprochen werden. Wie irgendwie, dass ein Cena jetzt sagt, okay, selber zu einem Rock gesagt hat, du bist nur in Hollywood, macht jetzt aber das Gleiche. Dann sagt aber ein John Cena zum Beispiel, dass Roman Reigns aber die Company nicht tragen kann, also nicht so das Face ist wie ein John Cena. Und das sind ja eigentlich alles Sachen, die man so in irgendwelchen Podcasts bespricht oder die man ganz häufig in irgendwelchen Forenmeinungen liest oder sowas. Und wenn das dann offiziell ausgesprochen wird, das ist dann quasi dieser Worked Shoot, weil das ja eigentlich was wirklich gegen Roman Reigns in Anführungsstrichen persönlich ist.
Auch da ist es natürlich dann was Unerwartetes einfach, muss man so auszudrücken, ne? Also, wir erwarten ja vom Wrestling, dass es ja sich quasi innerhalb dieser Grenzen bewegt. Da spielt ja auch der Begriff Kayfabe so eine gewisse Rolle mit. Aber wenn irgendwas aus diesen Grenzen ausbricht und irgendwas einfach quasi in das reale Leben wieder mit reinrutscht, dann ist das quasi schon ein Worked Shoot. Also da gibt's verschiedene Geschichten und das macht natürlich auch das Wrestling besonders spannend, weil wir haben das jetzt auch bei Reigns gegen Cena gesehen, auch wenn da nichts bei rausgekommen ist, überhaupt nichts, aber die Promos, die sie gehalten haben, die haben dann schon diesen Ho-Ho-Ho-Ho-Faktor gehabt, den du ansonsten eher so in Talkshows hast. Chris, hast du auch so noch so ein paar schöne Beispiele für einen Worked Shoot?
Für einen Worked Shoot? Ja, ich denke, was man auf jeden Fall aufführen könnte, wäre, wie aus einem Shoot ein Worked Shoot wurde, diese Lita Edge Matt Hardy Storyline. Das hat ja quasi als Shoot angefangen, dass Matt Hardy öffentlich gemacht hat, dass Lita und Edge hinter seinem Rücken rumgepimpert haben. Und das fand die WWE nicht so geil. Hat ihn entlassen, die Fans haben gefordert, dass er zurückkommt. Er ist zurückgekommen und das wurde dann in der Storyline verarbeitet, wo sie auch natürlich Promos gecuttet haben und es dann eben dieser Shoot zu einem Worked Shoot wurde in dem Sinne. Mhm. Und bekannteste Worked Shoot aus den letzten Jahren, natürlich die Pipebomb-Promo von CM Punk. Aber ich denke fast, dass wir da später auch noch drüber sprechen werden.
Davon kannst du mal ausgehen. Da kannst du einen drauf lassen. Nein, die Pipebomb-Promo ist natürlich das allerbekannteste Beispiel, wo man ja quasi CM Punk ein Open Mic gegeben hat und dann hat er einfach vom Leder gezogen, muss man sozusagen. Ansonsten, wir haben ja auch noch Brian Pillman auch noch in unserer Liste stehen als Worked Shoot, der ja quasi nicht nur die Zuschauer geworkt hat, sondern auch teilweise den Locker-Room. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Also der dann wirklich 96, 97 diese Loose Cannon-Gimmick hatte er ja quasi in allen Companies durchgeführt und dass alle Leute schon gedacht haben, der war einfach komplett drüber und der hat dann ja nur teilweise so kleine Hinweise an Freunde gegeben, dass das eigentlich alles gearbeitet ist, aber er wollte ja eben aus dem Vertrag der WCW raus und wollte zur WWE rüber und hat sich da eben größte Mühe gegeben, einfach den komplett Wahnsinnigen zu spielen und da gibt's ja dann auch zum Beispiel die Szene, ich weiß nicht mehr, das war auf jeden Fall bei irgendeinem WCW-Event, wo er dann da am Kommentatorenpult komplett amok gelaufen ist und wo Bobby Heenan das Kommentatorenpult verlassen hat, so nach dem Motto, das ist mir gerade alles zu viel, ich glaube, der ist wahnsinnig, ich kann den nicht mehr einschätzen. Und ja, er ist halt weggegangen, weil er einfach wirklich geglaubt hat, dass Brian Pillman wahnsinnig ist. De facto hat er aber einfach nur sowohl die Kommentatoren als auch die Fans als auch die Wrestler alle komplett geworkt, wie man so schön
ja,
sagt.
Und wie ich vorhin gelesen habe noch, ist das ja aus einem Workshoot vom Office eigentlich auch hervorgegangen. Er hatte doch, glaube ich, ein Match angesetzt gegen Kevin Sullivan. Es sollte, glaube ich, ein Strap-Match sein oder irgendwas.
Ja.
Und Pillman hat zu ihm nur irgendwie gesagt, I respect you, Booker Man, und ist dann gegangen.
Ja, da musste Arn Anderson einspringen.
Genau. Und Tony's, ich hasse diesen Namen, Scavioni?
Tony Schiavone.
Schiavone, von mir aus. Ja. Ich habe doch WCW nie so wirklich verfolgt, ja. der war damit auch total überfordert. Und das hatten sich wohl Eric Bischoff und Brian Pillman ausgedacht, um dieses Loose Cannon Gimmick zu starten so langsam. Und das ist Eric Bischoff ja hinterher auch über den Kopf gewachsen, dass der dachte, der driftet wirklich in dieses Gimmick rein.
Ja, so war das damals. Ja, nee, also diese Geschichte mit Brian Pillman war natürlich da eine ganz, ganz besondere. Und da, ich selber wusste das als Fan auch damals gar nicht einzuschätzen. Also ich fand das, ich meine, das war 96, da war ich dann irgendwie 17 oder sonst irgendwas. Ich wusste das überhaupt nicht einzuschätzen. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen, was das ist. Für mich war der Typ einfach komplett drüber. Man hatte so ganz krasse Lunatic-Gimmicks hat man damals nicht gehabt. Und einen Brian Pillman habe ich vor allem eigentlich als Flying Brian Pillman geliebt damals. Und hab diese neue Rolle von ihm, habe ich irgendwie ihm gar nicht abgekauft. Aber der hat ja da wirklich dann auch hinterher bei WWE, wo diese Story ja noch so ein bisschen weiter fortgesetzt worden ist, auch im Rahmen der dieser Hart Foundation gegen Team USA-Geschichte mit Steve Austin und Bret Hart und so weiter und so fort, da hat das ja nochmal richtig, richtig Wellen geschlagen. Also das war schon eine gute Geschichte und hat auf jeden Fall auch den guten Brian Pillman da wirklich bekannt gemacht und einen großen Namen aus ihm gemacht. Also größer, als er eigentlich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gewesen wäre. Muss man ja ganz klar mal so sagen. Zu der CM Punk-Promo kommen wir gleich noch. Meine Frage ist, wenn wir jetzt, wir haben gerade so ein bisschen, sind wir in der Vergangenheit geschwelgt so ein bisschen. Also gerade was diese ganzen Work-Geschichten angeht. Meine Frage ist aber auch, gibt es sowas wie Shoots eigentlich in der heutigen Zeit noch? Und vor allem, es gab ja auch früher diese Shoot-Interviews. Da konnte man sich ja Shoot-Interviews auf DVD kaufen mit welchen Wrestlern. Sieht man es auch. Also ich in meiner Timeline bei YouTube sehe halt ständig, dass irgendwelche Shoot-Interviews mir vorgeschlagen werden ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber
Big Show wurde mir letztens vorgeschlagen.
Ja, aber es gibt ja auch so diverse Firmen, die ja quasi ausschließlich ihr Geld mit Shoot-Interviews und sowas verdienen. Aber ist ja auch wurscht. Erstens, interessiert ihr euch für Shoot-Interviews und glaubt ihr, dass das in der heutigen Zeit überhaupt noch Sinn macht, wo eh eigentlich Kayfabe sowas eher sowas sehr Vages ist? Chris.
Ich interessiere mich nicht so sonderlich dafür. Also ich interessiere mich da höchstens mal für, wenn man mitbekommen hat, dass vor einer Zeit ein gewisser Konflikt war, der da hochgekocht ist und nie so richtig die Wahrheit rauskam. Wenn man dann wirklich mal einen von den Beteiligten hört, ist es ganz interessant. Also ich würde es jetzt nicht als Shoot-Interview bezeichnen, aber zum Beispiel auf der einen Kevin Owens-DVD, die ich habe, wo er halt wirklich sehr ausführlich über diese ganze Geschichte mit Jim Cornette redet. Das fand ich interessant. Es ist aber auch kein sinnloses Gebäsche, wie viele Shoot-Interviews sind. Ansonsten.
Wo gibt's das? Wie heißt die DVD? Also, das will ich mal kurz wissen.
Von Kevin Steen, die. Das ist, glaube ich, Kevin Steen Hell Rising. Wenn mich nicht alles täuscht.
Okay. Muss ich mir mal irgendwie zulegen, weil das klingt sehr interessant.
Also, da quatscht er quasi 2 Stunden lang über seine Ring of Honor-Zeit bis dahin und halt über die Sache mit Jim Cornette.
Aber also halt auch dann sehr offen und.
Ja, genau, aber das ist nicht bösartig oder so. Also, er ist schlau genug, um auch zu sagen, dass er Jim Cornette versteht und sowas, auch wenn er total unzufrieden damit war. Man hat ja dann andere Shoot-Interviews, wo Leute einfach nur aus Frustration vom Leder lassen und das finde ich anstrengend meistens. Also, Jim Cornette finde ich lustig auch mal in so kleinen Dosen, aber in seinen gefühlten Milliarden Shoot-Interviews, die er gegeben hat, ist es halt auch eigentlich immer nur dasselbe Rumgepöbel von wegen Fuck this Company oder was auch immer. Und das geht mir dann eher auf den Zeiger. Oder auch so Leute wie Hardcore Holly, da habe ich jetzt vor einer Woche oder so noch Teile von einem Shoot-Interview gesehen. Der Typ ist halt auch einfach ein Arschloch. Und der ist ein arroganter, sich selbst überschätzender Blödian, um es nett auszudrücken. Oh.
Uiuiui, du Blödian.
Ja. nein,
Der PG-Chris.
Der PG-Chris, ja. Ich finde das dann anstrengend und mir nur die Frustration von jedem, von irgendeinem da ins Gesicht kotzen zu lassen, habe ich keine Lust drauf. Es sind dann eher spezielle Fälle, wo ich Bock drauf habe. Aber Shoots, um auf deine andere Frage zu kommen, finde ich, ziehen schon noch. Das sieht man ja auch daran, wie viele es eine Zeit lang gab. Und es gibt ja auch immer noch welche, dass die sich überhaupt verkaufen. Es gibt halt viele Leute, gerade halt wirklich beinharte Smart Marks, die alles wissen wollen und die unbedingt wissen wollen, wer am so und so vielten bei Ring of Honor Veranstaltung XY im Locker Room einen hat fahren lassen und die anderen dann sauer auf ihn waren deshalb. Und ja, Berechtigung teilweise, dass es sie gibt, ist wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich für einige Firmen gut, dass es sie gibt, weil so kann man relativ billig Kohle machen. Mit relativ wenig Aufwand Kohle machen. Ich persönlich, brauche sie nur bedingt.
Ich meinte übrigens gerade RF-Video, also ich glaube, das ist von Rob Feinstein, die Videoproduktionsfirma, die unter anderem so Kram macht. Ich glaube, das wird mir halt immer vorgeschlagen. Kai, du wolltest, glaube ich, gerade doch was sagen, oder?
Genau, so jetzt gerade so heutzutage finde ich eher diese Shoot-Interviews weniger interessant. Ich habe auch schon mal irgendwie so ein paar Videos geguckt, was das angeht. Einfach nur, also weil gerade dieser, ich nenne es jetzt mal so diesen Abgrund oder die dunkle Seite des Wrestling-Geschäfts interessiert uns ja alle. Wir alle kennen so dieses, oh ja, das ist cool, das ist toll und sowas. Aber wollen ja auch immer so wissen, okay, wer kann jetzt wen nicht leiden? Wer wird aus dem Bus rausgetreten? Wer muss jetzt irgendwie im Kindersitz mitfahren oder sowas? Das ist ja immer so dieses, so die Schattenseiten interessieren einen sowieso immer.
Alles Enzo, aber, immer Enzo.
Ja, deswegen.
Weil die Antwort auf alle deine Fragen gerade eben.
Aber gerade heutzutage finde ich dann eher interessant, jetzt nämlich besonders, weil jetzt ja auch immer mehr dieser Indie-Markt anwächst, hast du ja auch häufig diese, in Anführungsstrichen, Shoot-Promos. Zum Beispiel jetzt irgendwie Wrestler XY geht von der WWE zu Ring of Honor oder sowas und sagt, ey, das war halt kacke, das nervt mich. Zum Beispiel hast du dann irgendwie diesen Fall mit einem Cody Rhodes, nenne ich jetzt mal, der dann einfach sagt, ja, auch ein bisschen so dramatisiert, aber einfach grundlegend dieses, ey, die wollen, dass ich mich nicht Cody Rhodes nenne, so, das ist halt schon hart scheiße für mich, weil ich bin Cody Rhodes, fertig.
Das war jetzt ja auch bei dieser Invasion-Geschichte bei Raw, da hat er doch auch in die Kamera gesagt, so, ich gehe jetzt dahin und hole mir meinen Namen zurück.
Genau, also sowas dann, das finde ich noch okay, weil das ist irgendwie legitim. Aber ich brauche jetzt nicht irgend so einen Alberto Del Rio, der halt sowieso komplett scheiße ist, dass er dann in jeder dummen TNA-Promo sagt, so, ja, WWE, fick WWE, Vince McMahon, richtig kacke, so, die können nix, lass die mal auseinandernehmen, die sind richtig, richtig kacke. Dann gib mir doch lieber so einen Damian Sandow, der halt so sagt, Leute, war nix. Und dann ist auch gut, weißt du? Das ist, was Chris gemeint hat, ich muss nicht irgendwie die Frustration von einem Del Rio ins Gesicht gekotzt bekommen, dann lieber irgendwie edgy, aber auch sachlich dann.
Ja, genau. Es ist doch viel interessanter, wenn einer da ganz normal drüber redet. Ja, das ist zum Beispiel dieses Kevin Owens-Interview. Er sitzt da, hat eine Dose Cola oder was auch immer in der Hand und erzählt über seine Zeit bei Ring of Honor, erzählt, was cool war, was nicht hingehauen hat, mit welchen Leuten er nicht klarkam, auch was Jim Cornette für Macken hat und die ihn unfassbar gestört haben. Aber es ist nicht diese Frustration und dieser Hass da drin. Und ein Del Rio mit seinen unfassbar peinlichen Videos, die er dann da aufnimmt mit der Handykamera, wo er da besoffen und vollgekokst irgendwie am Rumlallen ist. den kann ich nicht ernst nehmen. Genauso wie ein Hardcore-Holly, der da dann sitzt und erzählt, dass er ja der Beste von allen ist und alle kriegen von ihm eins in die Schnauze, weil er ist ja so cool und sonst hätte er es ja nie so lange durchgehalten, wenn er nicht eigentlich der beste Wrestler aller Zeiten wäre. Dann denke ich mir halt so, Junge, du bist ein Kackmongo. tu dir selbst einen Gefallen und halt einen Rand.
Ja, also das ist, glaube ich, auch eine Art und Weise, wie man solche Interviews einfach nicht aufziehen sollte. Das ist das natürlich. Ich kann mich da an jemanden erinnern, der mal zu mir gesagt hat, Hass polarisiert und dadurch interessiert es die Leute. Hallo Kai.
Ja, natürlich, klar, sind wir mal ehrlich, ist doch auch so.
Natürlich ist es so, aber das ist, ich finde, das ist ja immer eine Stilfrage, was du für Interviews da präsentieren möchtest, ne?
Das ist halt die Sache, wie du es machst, wenn ich jetzt wieder mit Chris sage, ey, CZW ist richtig scheiße und für Behinderte, polarisiert. Klar, ist auch eine legitime Meinung. Aber wenn jetzt irgendwie ein Alberto Del Rio kommt und jede TNA-Folgeshow sagt, irgendeine Promo hält und einfach nur sagt, fick WWE, das ist dann eher dumm. Das, was Chris und ich machen, sehr, sehr schlau. Del Rio, sehr, sehr dumm.
Geht so, ne? Also, ich übernehme hier keine Haftung für das gerade eben Gesagte. Ich bin da gerade raus. Nein, aber ich bin ja auch schon mal.
Also, oh, Kai. Nichts als Liebe für dich.
Ja, ja. Und dem Olaf sind gerade wieder 3 weiße Haare mehr im Bart gewachsen, so ungefähr. Ich bin schon oft gefragt worden, weil im Endeffekt, ich mache die Conversations bei der WXW und im Endeffekt bin ich halt auch mal gefragt, so, machst du noch die Shoot-Interviews? Und ich so, ich mache keine Shoot-Interviews, ich mache Conversations. So. Mein Ziel ist bei jeder Geschichte, die ich da aufnehme, also wir hatten ja schon diverse Leute, also von Alpha Female über Walter, über wen hatten wir noch? Emil Cicci, der auch interessante Sachen, oder da haben so viele Leute so viele interessante Sachen auch erzählt. Aber mein Ziel ist halt auch immer bei solchen Geschichten gewesen, ich möchte nicht, dass die Wrestler da irgendwie mit Schaden rausgehen, sondern ich möchte eigentlich, dass wir als Zuschauer die Wrestler besser kennenlernen und im Idealfall finden wir die Menschen, die dann da vor der Kamera sitzen, sympathischer als vorher. So. Also außer mich.
Und da will ich jetzt auch sagen, Marc, großes Lob an dich, weil du machst etwas echt Gutes bei diesen Interviews. Du lässt die Leute auch einfach mal reden. Du musst,
das mache ich ja hier auch.
Du musst nicht immer einfach da reingrätschen und irgendwie versuchen, was total Polarisierendes da reinzubringen, um sie zum Ausrasten zu kriegen. Oder vielleicht, wenn du jemanden hast, der ein bisschen sensibler ist, der dann emotional total mitgenommen ist oder so. Du lässt sie reden, du lässt sie erzählen. Und das finde ich viel interessanter, als dann bei diesen, wie heißen sie, AF1-Dingern? Ja,
ja, ja, RF Video.
Wo dann wirklich mal einer daneben sitzt und bohrt und bohrt und bohrt und versucht immer so die wunde Stelle zu finden, bis er denjenigen ja, oh, dann so weit hat, dass er seinen Ausraster kriegt und jemanden dann beleidigt oder irgendwelche Sachen erzählt, wo jeder normale Mensch weiß, das solltest du nicht erzählen, auch wenn das dein Ex-Arbeitgeber ist, da hältst du die Klappe.
Aber auch gerade dieses Bohren, das habe ich ganz häufig gesehen. Ich finde, das ist, das geht weniger in Richtung Shoot, aber auch dieses dumme Sensationsinterviewen, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, das habe ich jetzt häufiger schon gesehen bei diesen Dean Ambrose-Interviews, wenn immer dieses kommt so, ja, was war denn mit deiner Mutter? Ja, was ist denn? So, was war denn so schlimm bei dir? Ich meine, da gab es ja auch schon mal diese große Diskussion irgendwie mit dem Stone Cold-Interview. Das habe ich aber auch schon häufiger gesehen in, auch schon in so Indie-Interviews mit einem Dean Ambrose oder mit einem Jon Moxley. Immer dieses, da redet gerade Ambrose und dann so, ja, aber wie war das dann nochmal mit deiner Mutter? So, was war denn da? Wie Alkoholiker? Und das ist dieses.
Ja, und
wir wollen einfach irgendwie einen Skandal. Wir wollen, dass jemand in dem Interview irgendwas sagt, was er normalerweise nicht sagt, dass er irgendwie sich in Rage redet oder irgendwie emotionalisiert dumme Aussagen tätigt.
Naja, es ist halt genau das, was wir gerade eben gesagt haben. Also, wenn es ist immer. Es ist besser für die Schlagzeilen, wenn irgendwas Sensationelles rauskommt, wenn sich irgendjemand aufregt. Negative Emotionen machen gerade online besser Schlagzeilen als positive. Und im gleichen Zug, also deswegen, das ist halt genau deshalb, weshalb ich das eben so nicht so machen möchte, auch in meinen Interviews. Ich versuche immer irgendwas Positives, irgendwas Unterhaltsames. Ich finde immer, wenn die Leute etwas erzählen möchten, dann erzählen die das auch. Und da musst du die meistens erstmal, dann reicht auch meistens ein kleiner Stupser. Aber zum Beispiel, ich kenne, bei einem gibt's halt diese Videoserie mit, also die läuft auch dann auf YouTube so als Schnipsel, irgendwie Dick or No Dick oder sonst irgendwas oder Slut or Not oder sonst irgendwie sowas, weißt du, wo dann halt die Frauen werden dann, da wird quasi einfach Namen vorgelesen und da muss man sagen, ist die eine Schlampe oder nicht. Wo ich mir denke so, Alter, sorry, aber das ist doch das Niveauloseste, was du machen kannst, dann kannst du auch gleich noch hier die Melonen mit deinen Brüsten zerschlagen oder sonst irgendwas, ne? Also, das kann doch nicht die Art von Wrestling-Journalismus sein, die das Wrestling braucht, sondern eigentlich geht es doch darum, dass das Wrestling und auch die Personen, die am Wrestling beteiligt sind, aus jedem Interview auch, oder nicht aus jedem Interview, aber dass sie eigentlich auch gut daraus hervorgehen und dass du als Fan eine Möglichkeit hast, dich vielleicht noch besser mit denen zu identifizieren und die auch zu verstehen, so, ach ja, okay, so sind die vielleicht groß geworden, diese Erfahrungen haben sie gemacht, diesen Weg sind sie gegangen. Das ist doch eigentlich das Interessante. Also ich meine,
und da stimme ich dir zu. Nur das ist ein Unterschied. Und da sage ich jetzt ganz klar, Leute, die so vorgehen, ja, das sind keine echten Wrestling-Fans. Die wollen einfach nur Kapital daraus schlagen. Die sind über irgendwas anderes da gelandet und wollen dann nur Kapital rausschlagen. Und echte Fans würden nicht so eine Scheiße abziehen.
Ich finde es aber auch halt so schwierig, weil du dich dann auch in dem Moment als Interviewer eben auch, du stellst dich ja selber auf ein Podest, weil du versuchst halt diese dunklen Seiten irgendwie aus jemandem rauszukriegen. Mhm. De facto ist es doch so, jeder hat doch solche Geschichten. Also jeder hat doch irgendwas, worauf er nicht stolz ist, irgendwas Peinliches oder irgendjemand, den er nicht mag oder sonst irgendwas. Und trotzdem muss man dann doch nicht, wenn du dann denjenigen befragst, musst du doch trotzdem nicht darauf herumreiten, dass er dann auch auf jeden Fall sich da quasi in diese Scheiße reinreitet. Und das ist halt eben das, weshalb mich auch Shoot-Interviews zwar so von, ich mag die Geschichten, die der Wrestler erzählen. Und Wrestler erzählen wirklich verdammt lustige und unterhaltsame und verrückte Geschichten. Aber es muss nicht immer so der Griff in die unterste Schublade sein. Das muss nicht immer das Toilettenniveau sein, sondern manchmal reicht's auch, wenn die Leute einfach das erzählen, was sie halt bewegt und was sie auch teilweise berührt hat. Und das ist häufig einfach viel emotionaler als dieser ganze negative Scheiß.
Ja, aber ich meine, gerade dabei ist ja auch, vom Prinzip her kannst du ja, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, wir machen jetzt Schubladendenken, kannst du diese Shoots eigentlich relativ einfach klassifizieren. Einmal ist einfach jemand, sag ich mir jetzt mal irgendwie, enttäuscht oder möchte einfach sich Gehör verschaffen. Dazu sage ich jetzt, also da würde ich jetzt mal irgendwie nennen, so einen Cody Rhodes oder einen Matt Hardy zum Beispiel. Dann hast du halt einmal diese Shoots, wo einfach Leute sagen, so, ich will jetzt einfach, dass ich A, relevant bleibe und ich mache jetzt einfach so einen Skandal, weil ich einfach angepisst bin und unzufrieden mit meinem Leben. Irgendwie ein Del Rio oder diese Jeff Hardy-Geschichte, wo der da irgendwie halb betrunken oder halb bekifft diese Promo gegen CM Punk cuttet. Kennt man ja dieses, dass ihn halt zum, also wirklich Zitat, zum verfickten Star gemacht hat und sowas. Und das sind so die Sachen. Und den dritten habe ich gerade vergessen, weil ich mich gerade über diese
CM-Punk-Sache konzentriert habe. Geld. Die werden ja dafür bezahlt für diese Shoot-Interviews.
Das kommt halt auch noch mit dazu. Das darf man halt eben auch nicht unterschätzen.
Ach, jetzt habe ich es wieder.
Ja, was denn?
Und die vierte Sache, da würde ich einfach, da würde ich zum Beispiel dieses CM-Punk-Interview reintun, weil da kommen irgendwie mehrere Sachen zusammen. Aber da war auch einfach dieses, das Interesse der Gemeinheit so groß, dass man eigentlich nur wollte, erzähl das mal sachlich aus deiner Sicht. Also, ich glaube auch, dass da sicherlich Sachen von einem CM Punk so gedreht werden, dass er irgendwie auch ein bisschen besser dasteht. Klar, ist ja, also würde bestimmt die meisten so machen. Also, ich würde das auch jetzt auch nicht für bare Münze nehmen, was er da alles erzählt. Aber da wäre auch einfach das allgemeine Interesse der Wrestling-Fans ja so groß, dass einfach gesagt wurde, jetzt nicht irgendwie, dass er die Aufmerksamkeit bekommt, sondern wir wollen einfach wissen, was ist da passiert.
Ja,
so, versuch das
ja schon
nicht zu erzählen.
Genau, das hatte ja auch schon einen aufklärerischen Charakter gehabt,
genau,
in der Form. Andererseits war es aber halt, also ich fand, dass auch in CM Punk da durchaus auch verbittert drüber gekommen ist und frustriert auch über das, wie die letzten Monate und Jahre da abgelaufen
sind. Klar, natürlich. Ja,
das auf jeden Fall.
Das liegt aber
das ist auch vollkommen, das ist ja auch legitim durchaus. Ja, ne?
Das lag aber auch nicht nur an den letzten Jahren. Ich meine, wenn man sich so die ganze Karriere von Punk anguckt, hinter seinem Gimmick war er eh sehr oft ein sehr griesgrämiger und verbitterter Mensch, was man so mitgekriegt hat von vielen Veranstaltungen und so. Aber das tut ja nichts zur Sache. Ich meine, wir kennen erstmal nur sein Gimmick, was er da lebt. Und das finden wir geil. So geht's mir ja auch. Ob ich dann die Privatperson mag oder nicht, das bleibt mir ja selbst überlassen. Ich muss mich damit ja auch nicht groß beschäftigen. Ja. Aber man muss ihm Respekt zollen bei diesem Interview, wo er, glaube ich, auch viel Käse erzählt hat oder vieles so gedreht hat, eben, dass es eher positiv erscheint, wie Kai das schon sagte. Er hat es nicht ausgenutzt, um Geld zu scheffeln. Er hätte überall hingehen können und sie hätten ihm viel Geld dafür gegeben, dass er sich da hinsetzt und einen Riesenhaufen auf die WWE kackt. Und das hat er nicht gemacht. Er ist zu seinem Kumpel Colt Cabana in den Podcast gegangen und hat da geredet. Und da auch, wenn ich sein Interview ein bisschen zweifelhaft finde, Respekt an ihn, dass er das nicht ausgeschlachtet hat. Dass es ihm dann wirklich wohl nur darum ging, er wollte seine persönliche Frustration rauslassen, hat es gemacht, hat aber dafür auch nicht abkassiert. Er hat sich nicht verkauft.
Ja, und das ist ja gerade, ist ja häufig der Fall, wenn gerade ältere Wrestler, die vielleicht auch schon zurückgetreten sind, die dann eben in solche Shows gehen, einfach um nochmal ein bisschen Geld zu verdienen, genauso wie die Geschichte, dass sie dann irgendwelche auf Conventions Autogrammstunden und so machen, da muss man natürlich dann auch gucken, wo man bleibt. Also das klingt so hart, aber das ist ja wirklich der Alltag vieler Wrestler, die dann irgendwie in den 80ern, 90ern vielleicht groß gewesen sind und jetzt inzwischen halt eben das Geld brauchen. Die wenigsten machen das aus Spaß, sage ich mal. Also ich meine, viele haben vielleicht auch Spaß dabei und nehmen das Geld halt eben auch mit. Aber ich glaube, da es gibt auch genug traurige Geschichten dazwischen, sagen wir es mal so.
Große Empfehlung, The Wrestler mit Mickey Rourke an der Stelle.
Das ist natürlich auch das ganz extreme Beispiel, muss man sagen. Ne?
Aber ja, aber es passt gerade in die Thematik rein.
Das stimmt. Nee, aber es gibt natürlich da alle Extreme. Wir wollen jetzt ja auch gar nicht zu sehr generalisieren. Ich glaube, es gibt auch genauso genug Shoot-Interviews, die wahrscheinlich auch sachlich geführt worden sind und die nicht eben komplett ausgeartet sind, aber es gibt eben dann auch die Extreme und auf die sind wir dann eben gerade etwas ausführlicher eingegangen, bevor es dann wieder heißt, so hier, ich habe das und das Interview. Es gibt da garantiert auch die anderen Extremen natürlich, aber das, wie gesagt, ich glaube halt, dass es ist häufig einfach auch die Sensationsmache und sowas, mit der man dann Geld verdient und wie gesagt, ich glaube auch, dass manche Wrestler sich das halt auch sehr, sehr teuer bezahlen lassen, solche Interviews dazu führen. Ne? Also das ist die andere Seite der Medaille. Aber also das CM Punk-Interview damals habe ich aber auch sehr, das habe ich mir auch mehrfach angehört, muss ich dazu
ja,
sagen.
Klar, ja, klar, habe ich das gefressen.
Warum ist denn so ein Kram für uns besonders interessant als Fans? Ist es wirklich dieser Blick hinter den Vorhang, den wir einfach alle haben wollen?
Ja, also ja. Wie wir schon gesagt haben, das ist ja so wirklich diese Faszination, dass du einfach mal hinter diese, ich nenne es jetzt mal Traumwelt, guckst, weil, also eigentlich du siehst das und dann ist so, okay, alles ist perfekt, die Hallen sind immer voll ausgefüllt. Ich meine, uns reicht's ja auch schon, wenn wir sehen, ach, guck mal, so sieht also bei SmackDown die Seite aus, wo die Hardcam nicht drauf zeigt. So, da sind wir auch alle so, oh, guck mal, die Ränge sind aber leer. Und das ist ja dieses, wir wollen ja sehen, was passiert, wie ist es wirklich, wie ist denn die ungeschönte Wahrheit? Mhm. Und jetzt gerade bei diesen Shoots ist ja noch mehr diese Sache, okay, das ist jetzt, also jetzt wenn du in der Halle sitzt, okay, kannst du sehen, gegenüber ist ein bisschen leer oder da ist der Rang abgehangen. Aber was hinter diesem Vorhang passiert, was im Lockerroom passiert, das weißt du ja eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, die Sache, die uns so unglaublich interessiert.
Ja, auf jeden Fall. Ich merke das halt auch immer, wenn ich ein Buch von einem Wrestler lese oder so. Bei den Chris Jericho-Büchern.
Super übrigens.
Das erste ist absolut fantastisch. Das zweite, da habe ich dann halt auch immer gemerkt, bei mir persönlich, wie geil ich das fand, wenn er darüber geredet hat, was da abgegangen ist. Zum Beispiel die ganze Chose rund um seine Storyline mit China, wo er ziemlich Heat hatte auch Backstage, weil auch ein gewisser Triple H da an ihm rumgesägt hat. Das fand ich super interessant und wenn er dann über seine Band erzählt hat, dachte ich mir so, ah ja komm, jetzt hack das mal schnell ab hier. ich will weiter Wrestling-Gossip lesen hier.
Ja.
Ich will mehr Anekdoten.
Ja, Anekdoten. Ja genau, darum geht's ja. Aber das ist ja gerade bei Personen, die halt so im öffentlichen Leben stehen, ne, und dann so oft, wenn so oft die Kamera auf die gerichtet ist, dann ist es natürlich umso interessanter zu erfahren, wie die halt eben in ihrem Privatleben sind. Und letztlich ist ja Backstage mehr oder minder Privatleben, ne, und das kriegst du dann halt eben nicht mit. Und man hat ja auch dann, gerade in der Attitude-Era, hat man ja auch ganz gezielt versucht, diesen Vorhang eigentlich wegzunehmen und dann auch immer mehr so diese Spitzen dann reinzubauen. Und damit würde ich sagen, lass uns mal wieder so ein bisschen Richtung Ring uns bewegen, weg von den Shoot-Interviews und hin zu den Shoots im Ring. Und ich habe übrigens gerade eben gelesen, dass dieser Shoot, also dieser Begriff Shoot, das kommt tatsächlich irgendwie vom Jahrmarkt. Das wollte ich jetzt gerade mal so einwerfen, weil es darum geht, dass du quasi, es gibt doch diese Schießbuden.
Von Straight Shooting kommt das irgendwie, ne?
Ja, ja, genau, von Straight Shooting. Und wenn quasi der Lauf verbogen ist, sodass du den Schuss nicht kontrollieren kannst, dann ist das halt eben auch so ein Shoot. Ja. Fand ich ganz lustig.
So ja, ja gut, mit der Vergangenheit des Wrestlings auf Jahrmärkten, ne, ist das gut kombinierbar.
Ja, aber wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, sagen wir so, das wäre auch eine Frage für Genial daneben, wenn es das noch geben würde.
Oder das gibt's das noch. Das gibt's doch wieder. Paar Monaten oder so.
Moderiert das immer noch Hugo Egon Balder?
Ja, ganz genau. Und da saß dieser furchtbare Chris Tall da, als ich eingeschaltet habe.
Boah, wie ich den hasse.
Ja,
ich
auch. Wer ist Chris Tall?
Das ist dieser Darf er das Comedian.
Ach Gott,
okay. Ja, ganz genau.
Ein richtiger Untermensch.
Der ist leider. Der ist leider sehr an mir vorbeigegangen, muss ich dazu sagen.
Ja, sei froh.
Können wir mal gegen Chris Tall shooten?
Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder auf YouTube beleidigt, weil ich Chris Tall voll kacke finde.
Ja, Chris Tall. Also wenn
gleiche das Leute, ist. Das sind auch die gleichen Leute, die über Luke Mockridge lachen, weil er das Gummibärenbandenlied singt. Ich hasse alle.
Boah. Der ist Mockridge finde ich aber noch latent okay.
Und weißt du was? Den habe ich da auch schon gesehen, als ich mal drüber geschaltet habe.
Und Luke Mockridge ist so einer, der geht einfach so auf, wisst ihr noch die 90er? 90er Kids, gefällt das? Schreibt einfach die Memes auf und erzählt die Witze bei TV Total. Ich hasse ja, den auf den Tod.
Ja, der ist ganz schlimm. Der ist so ein bisschen wie Seth MacFarlane in den letzten Staffeln Family Guy. Hey, ich kenne keine Witze, aber hier, Popkulturreferenz, Popkulturreferenz, Popkulturreferenz. Hahaha.
Kennt ihr diese Memes?
Darf so, er das? Jetzt wird ja auch geschossen, auf jeden Fall.
Ja, aber unser Lauf ist nicht verbogen.
Oh. Darf er das? Darf er das?
Oh Gott. Ja.
Lass mal wieder zum Ring kommen. Wo fängt denn ja, da, eurer Meinung nach, also im Match, wo fängt da ein Shoot an und wo hört einfach gesunde Härte auf? Also wir haben gerade so jemanden wie Hardcore Holly angesprochen, der jemanden, der ja da zum Beispiel Tough Enough einfach mal Roughshot gegen seine Students vorgegangen ist. Ist das schon Shoot oder ist das einfach, die müssen das lernen? Chris.
Oh,
Kai. Egal, irgendwer.
Es ist ein schmaler Grat. Sagen wir es mal so. Normalerweise sind diese Shoots ja im Kontext des Lockerrooms, ja, wo sie ihre eigenen Regeln haben, sind die ja gerechtfertigt für Rookies, die nach der Meinung der Veteranen das Business nicht genug respektieren oder irgendwie ein ganz großes Fettnäpfchen getreten sind. Da kann man dann drüber streiten, ob das gut ist, sie zu züchtigen, wenn sie richtig eins aufs Maul kriegen. Aber in diesem Kontext ist es gerechtfertigt oder gerechtfertigt gewesen. Ein Hardcore Holly ist aber halt ein Arsch, der es einfach genießt, Leuten weh zu tun. Das hat man ja nur wirklich schon oft genug gehört von Leuten. Die mussten auch nicht groß was machen. Das war einfach so, du bist neu hier, ich bin der große Macker. Ist egal, ob du der beste Wrestler aller Zeiten bist oder was auch immer. Ich gehe jetzt in den Ring und tu dir weh, weil es mir Spaß macht. Und da bin ich doch froh, dass so einer nicht mehr da ist. Es gibt Hardcore-Holly-Matches, die ich wirklich cool finde, ja. Das war ja kein inkompetenter Wrestler oder so. Aber der Typ ist halt ein echter Arsch. Und das ist genauso wie ein JBL, der dann irgendwas mal blöd fand, was der Blumini gesagt hat. Und dann da 2005 beim One-Night-Stand in den Ring geht und sich einfach vorgenommen hat dem schlage ich jetzt die Schnauze ein. Und sorry, das hat dann nichts mit Züchtigung zu tun oder gerechtfertigten Shoots. Das sind dann einfach Assis, die sowas machen.
Also das sehe ich halt auch so, weil man muss einfach sagen, das ist halt trotzdem ein extrem von Testosteron geprägtes Business. Ist halt einfach Fakt, ne? Irgendwie Männer, die so tun, als würden sie sich verprügeln und jeder wird irgendwie der Geilste sein, wenn man das jetzt mal ganz dumm runterbricht. Ist ja einfach so. Und ich verstehe es halt insofern, wenn du dann auch gerade sagst, in irgendeinem Performance Center oder sowas, dass man da auch einfach mal sagt, okay, die lernen jetzt in gewissen Maßen die Schmerzen kennen. Also ich glaube, das ist irgendwie nirgendwo anders. Du musst auch einfach mal fühlen, wie sich das ist, wenn man jetzt irgendwie mal einen Job richtig hart abbekommt oder sowas. Mhm. Oder wenn du jetzt mal wirklich einen Schlag gegen den Kopf bekommen würdest, den muss jetzt ja keiner in die Fresse schlagen oder sowas. Aber es gibt Sachen, die gehören auch wirklich so ein bisschen dazu. Halt auch gerade in diesem Business, dass du einfach abgehärtet wirst.
Ja, oder auch so Leute, die nicht so richtig lernwillig sind, die sich schon wie der Größte fühlen, wo dann einfach mal gesagt wird, hey, komm, Veteran XY, nimm ihn mal ein bisschen härter ran, ja?
Genau. Also ich glaube, das ist halt auch irgendwie zum Beispiel bei der Bundeswehr oder bei der Armee nicht anders.
Ja, also, es wäre auch in jedem Kampfsportverein wäre das auch nicht anders, sagen wir es mal jemals. So.
Zum Beispiel letztens, ich war mal wieder beim Boxen, ich habe gegen meinen Trainer gekämpft, hat er mich verwichst. Also, so. Aber das gehört halt dazu, weil dadurch lernst du halt wirklich. Und wenn jetzt sich jemand immer nur streichelt, dann lernst du halt nicht irgendwie deine Deckung oben zu halten, um jetzt mal kurz beim Boxen zu bleiben.
So, außerdem wäre es merkwürdig, wenn dein Trainer dich die ganze Zeit streicheln würde.
Eben, ja, oder das machst du schon.
Deshalb hast du noch den Trainer erst gewechselt, ne?
Und dann gibt's aber auch anders wieder Leute, die einfach wirklich dazu sind, wie Chris schon gesagt hat, dieser Grat ist wirklich sehr schmal, die dann einfach anfangen, ihre Schüler zu demütigen, wie dieser Bill DeMott oder wie auch immer man seinen Nachnamen ausspricht, keine Ahnung,
ja,
dann auch bei NXT gefeuert wurde, der hat wirklich Leute gezwungen hat, die sich teilweise den Nacken angebrochen haben oder sowas, die haben dann halt einfach weiter trainiert und die mussten dann German Suplex einstecken und also das macht ja gerade diesen Trainer aus, dass du weißt, okay, ich kann jetzt mit dem so weit gehen, also du hast ja einmal dieses, okay, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, aber man kann halt dich noch pushen und du hast einmal dieses, okay, er ist körperlich nicht mehr in der Verfassung weiterzumachen. Und so ein Bill DeMott hat er ja weitergemacht, der hat auch einfach Leuten stiffe Schläge verpasst. Und das ist dann wie Chris schon gesagt hat, dieses, das ist halt einfach ein Arschloch.
Ja, da geht's halt dann einfach drüber, ne?
Ich fand's halt auch schon immer grenzwertig, wenn man so hört, was Stu Hart im Dungeon mit den Leuten gemacht hat. Also, denen zeigen, hier, Wrestling ist nicht einfach nur Fake und sowas, vollkommen okay, aber der gute Mann hat auch so ein bisschen seinem Sadismus freien Lauf gelassen, wenn man da manchmal so liest oder hört, was da abging. Also auch in Bret Harts Buch, wo er darauf Bezug nimmt und so, also da irgendwelche welche Jugendlichen, denen dann wirklich einfach Schmerzen zufügen und nicht wieder aufhören, bis sie so laut schreien, dass er meint, sie gebrochen zu haben, finde ich dann auch schon sehr grenzwertig.
Ja, diese Geschichten hat ja auch Jericho auch teilweise erzählt und solche Sachen. Dass der Dungeon dann auch wirklich den Namen nicht zu Unrecht getragen hat, sagen wir es mal so. Ja, natürlich so, es gibt natürlich auch so diverse Geschichten aus WWE und anderen Ringen, wo es dann auch wirklich vor Publikum quasi nicht ganz so schön zugegangen ist. Und da können wir ja mal so ein paar Geschichten aufzählen. Chris hat gerade schon angesprochen, der Zusammenprall des Blue Mini und JBL ist sicherlich eine der bekanntesten Geschichten. Ne? Also, dass dann JBL auf einmal da ja sich vorgenommen hat, dem guten Blue Mini da vor laufenden Kameras inmitten eines Brawls aufs Maul zu hauen. Das ist natürlich schon eine unangenehme Geschichte. Wir haben es letztens erlebt, dass gute Sexy Sky gegen Rosemary da auch Roughshot gelaufen ist, offensichtlich auch. Also sie hat sich zwar ja im Nachhinein entschuldigt, aber man weiß ja auch vom Lockerroom und so, sie ist ja da gezwungen worden, dass sie sich entschuldigt, ne? Aber diese Aktion, wir haben es ja hier schon besprochen, ne? Das war halt auch eine Aktion, wo man sich gefragt hat, was passiert denn da? Und das sind halt so, gerade innerhalb von Matches, wenn es dann eben so ausartet, dann ist es halt eben wirklich ein Riesenproblem. Bei Sexy Sky war es der Punkt, dass die ja quasi Rosemary in einen Armhebel da nehmen durfte.
Armbar, genau.
Genau, ein Armbar nehmen durfte und dann eben Cross-Armbreaker war es, genau. Und dann eben, ja, der Kampf gewonnen war und sie nochmal nachzieht, was ja eigentlich schon das Ärmste und Hinterhältigste ist, was du halt im Wrestling eigentlich überhaupt abziehen kannst, weil dann lieber jemand eins aufs Maul hauen, als das Vertrauen so zu missbrauchen, wie es dann da passiert ist.
Ganz kurz einmal dazu, weil das wollte ich nämlich ansprechen. Ich finde nämlich gerade in diesem Business des Wrestling, was ja wirklich auch uns in der Werbung tausendmal gesagt wird bei diesem Please do not try this at home, aber das ist ja echt ein Business, wo du dich blind auf den anderen verlassen musst. Also das basiert ja komplett auf Vertrauen. Jetzt irgendwie das perfekte Beispiel auch durch das schöne Wortspiel, dieser Trustfall von einem Kofi Kingston, der halt einfach sich auf die Ringecke stellt und sich rückwärts ohne hinzugucken nach draußen fallen lässt. Also du musst ja wirklich deinem Gegner blind vertrauen, dass er dich fängt bei allem oder sowas, weil sonst bist du halt komplett am Arsch. So, dann fällst du auf einmal aus 3 Metern auf dem Rücken und dann ist, glaube ich, erstmal finito mit dem Wrestlen. Und dann da jemandem, also weil das ist ja, glaube ich, auch ein einschneidendes Erlebnis, dass du dann weißt, okay, das ist gerade mein Partner, also halt mein Kampfpartner und ich kann dem halt nicht vertrauen. Und wenn das jetzt einer macht, kann ich meinem nächsten Gegner wieder vertrauen? Weiß ich halt nicht. Und ich glaube auch, dass das psychologisch was ganz, ganz Schlimmes ist.
Ja, das glaube ich auch. Das ist das schlimmste Verbrechen, was du eigentlich im Wrestling begehen kannst. Das ist nämlich dieser Vertrauensbruch, den die Wrestler eben untereinander haben. Ne? Also das ist, man kann das gar nicht laut genug verurteilen. Also ich war da auch echt schockiert, als ich das gesehen und als ich das gelesen habe. Also weil das ist einfach so, da ist einfach eine Grenze ganz klar überschritten worden. Und ich bin dann auch eher von der Fraktion, der sagt, ja, dann trefft euch halt hinterher auf Parkplatz und haut euch aufs Maul und dann ist gut, weißt du, so, dann hat wenigstens jeder eine faire Chance gehabt, so in etwa, aber das ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte. Wir haben noch so ein paar andere kleinere Geschichten hier aufgeführt, wo es dann auch mal im Ring etwas härter zuging. Also es gab ja unter anderem diese eine Geschichte zwischen Perry Saturn und einem Jobber namens Mike Bell, die, glaube ich, damals bei Heat gegeneinander angetreten sind und wo auch der gute Perry Saturn nicht ganz so glücklich darüber war, dass er halt bei einem Sturz anscheinend ein bisschen oder bei einer Aktion ein bisschen unsanft gelandet ist. Und dann hat er halt erstmal den guten Mike Bell zusammengemöbelt, bis hin dazu, dass er ihn halt eben sehr unsanft aus dem Ring geworfen hat und dann auch sehr unsauber durch den Ring geprügelt hat. Ja, und Ende vom Lied war dann, dass Perry Saturn dieses Moppy-Gimmick gekriegt hat, also wo er dann komplett wahnsinnig geworden ist und im Kleid rumgelaufen ist. Und das Traurige war eigentlich, also dann hat er ja noch diesen Mob gehabt, also Moppy, diese Puppe quasi, die aus einem Mob gefertigt worden ist, mit der er dann immer gesprochen hat. Das Traurige war eigentlich, das war die einzige Zeit, wo Perry Saturn bei WWE jemals irgendwie relevant gewesen ist, und es war eigentlich eine Bestrafung, als Bestrafung für ihn gedacht.
Sehr traurig. Das Witzige ist, wo wir jetzt gerade schon darüber geredet haben, mit JBL und dem Blue Mini oder sowas, oder jetzt auch mit Perry Saturn, wo du sagst, okay, da sind die Veteranen und die machen die jungen Leute fertig, weil sie einfach so ihre Rolle ausnutzen wollen. Und das Lustige ist, um jetzt mal eine andere Sache aus der Liste aufzugreifen, mit Daniel Puder und Kurt Angle, wo du eigentlich das Gegenteil hast.
Ja.
Wo dann eben der Veteran ist und dann sagt so, ja, okay, hier, guck mal, ich bin halt Kurt Angle. Ich bin der krasseste Typ hier, Goldmedaille, broken freaking neck, kein Thema, ich bin halt Kurt Angle. Und da kommt halt dieser, war das auch ein Tough Enough-Gewinner, Daniel Puder, weiß ich gar nicht mehr.
Das war noch in der Tough Enough-Geschichte war das noch. Und da Kurt Angle hat quasi eine Open Challenge ausgesprochen, glaube ich.
Genau,
und
hat gesagt, hier, weil ich bin halt Kurt Angle, so, wer will, der kann kommen.
Genau, und Daniel Puder war ja ein MMA-Kämpfer.
Genau, und auch kein schlechter.
Ja, ja, auch, aber auch da, ich glaube, da war auch das der Fall, dass, glaube ich, Daniel Puder hat das halt eben als echten Kampf mehr oder weniger angesehen, als echte Challenge, und hat dann eben da einen Kimura, glaube ich, angesetzt. Ich
genau, einen Kimura, ne?
Ja, und Kurt Angle hat ihn dann eben noch geistesgegenwärtig irgendwie auf die Matte gedrückt, und der Ringrichter hat zum Glück auch mitgespielt und hat durchgezählt, sodass Kurt Angle eben gewonnen hat. Aber das war, glaube ich, einfach, weil Daniel Puder da das Verständnis fürs Wrestling gefehlt hat. Ich meine, der war ja auch nicht lange dabei. Ich glaube, ja, der hat einfach gedacht, so. Ganz
ehrlich,
der
muss man schon sehr dumm sein, um das nicht zu verstehen.
Weiß man's? Ja, ich sag ja nur, aber ich glaube, das war halt damals so der Fall. Ich glaube, dass der da nicht, dass der wirklich gedacht hat, so, jetzt, das ist Kurt Angle, das ist der Olympic Gold Medalist, das ist ein legitimer Kämpfer, ich mache jetzt mit dem quasi eine echte Runde und so.
Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach zeigen wollte, so, guck mal, wie tough ich bin. Also so, jetzt mal abgesehen von dem dummen Wortspiel mit Tough Enough, aber einfach um zu zeigen, so, hier WWE, wir sind alle hart und guck mal, was ich kann.
Meinst du, er wollte sich einen Namen machen dadurch?
Ja, ja, wirklich, also einfach nur, das hast du ja häufig, dass Leute durch krasse Aktion einen Vince McMahon beeindrucken. Dass dann Vince McMahon sagt, wow, okay. Also, das gab es ja auch schon häufiger irgendwie, dass dann so, du hast durch, also einen Moment oder sowas, und dann auf einmal hat Vince McMahon Vertrauen in dich gehabt. Und dass du dann zeigst, ah, guck mal, der kann ja MMA, der ist ein krasser Typ, den nehmen wir jetzt.
Ja, gut, diese Vince McMahon-Stories sind auch immer so mit Vorsicht zu genießen. Bei wem war das? Dross oder bei wem? Da gibt es ja die Gerüchte, dass er nur eingestellt wurde, weil er auf Kommando kotzen konnte und Vince McMahon das total lustig fand.
Das war der geilste Chef der Welt einfach. Ach, sie waren ja dann so in Harvard, waren sie. Ach, haben studiert Journalismus. Ich schätze, sie können auf Kommando kotzen. Kannst du das mal zeigen?
Da gibt es auch sogar die Szenen. Da gibt es auch in irgendeiner Doku ist doch die Szene, wo Dross da im Office mit Vince McMahon sitzt und ihm dann sagt, hier, so, du hast ab jetzt Puke irgendwie. Und dann hätte er halt auf Kommando kotzen sollen und während vor laufenden Kameras. Und der hat dann irgendwie das aber noch nicht mal da hingekriegt. Aber er hat auch seine Mutter angerufen und hat gesagt, Mama, ich bin ab jetzt als Puke bekannt. So, die war auch nicht so begeistert, glaube ich. Ist ja dann doch zum Glück anders gekommen, sagen wir es mal so. Eine lustige Geschichte ist auch, das kann man sich auch gut auf YouTube angucken. Also, altes japanisches Match zwischen John Tenta, also Earthquake, und Koji Kitao. Kitao ist übrigens mal beim SummerSlam aufgetreten.
Du meintest das aber gerade anders mit dem, ist dann zum Glück aber anders gekommen. Dross war doch der so böse diese Powerbomb
abgekriegt hat, ne? Das stimmt. Ich meinte,
das klar, von
er hat ein anderes. Ja, nein,
also,
ja,
klar. Dass du es nicht so meinst, verstehe ich schon, für unsere Hörer nur mal. Nicht, dass da irgendwie dir was angelastet wird.
Nein. Uns wird hier generell nichts angelastet. Es war so gemeint, dass er da nicht dieses Gimmick bekommen hat, dass die Karriere dann von Darren Drostoff ja dann eine sehr traurige Wendung nach dem Lowdown von D'Lo Brown da genommen hat. Das ist ja gemeinhin bekannt. Ich glaube, der wird auch nie wieder laufen können. Ich meine auch, dass der immer noch im Rollstuhl sitzt, glaube, und dass es auch keine Heilungsmöglichkeiten gegeben hat. Also das ist wirklich eine der schlimmsten Verletzungen halt, die es halt eben im Wrestling geben kann. Und da so war es auf jeden Fall nicht gemeint, sagen wir es mal so. Was ich gerade ansprechen wollte, war die auch eine lustige Geschichte, die man sich einfach auf YouTube anschauen kann. Das ist zwischen John Tenta, also Earthquake, und Koji Kitao, zig Jahre her. Da gibt es nämlich irgendwann auch den Punkt, wo da war Koji Kitao, irgendwann hatte keinen Bock mehr gehabt, mit Earthquake zu wrestlen. Und dann hat er einfach aufgehört, Aktionen zu zählen, und hat dann irgendwann versucht, ihm irgendwie in die Augen zu stechen und solche Sachen.
Ah, das kenne ich sogar.
Ja, und Ja, das war ganz, ganz wirr und er hat dann irgendwann das Mikrofon genommen und hat auch gesagt, hier Wrestling ist ja fake und solche Sachen und ja, das hat dummerweise die Runde gemacht und das war dann nicht so gut für die Karriere von ihm. Also.
Aber ich glaube, das auch eher in Japan, da ist ja auch viel so mit stiffen Worken. Also es ist einfach jetzt auch nicht so, dass sie sagen, so ich mag dich nicht, ich arbeite jetzt einfach mal ein bisschen stiffer, sondern dass sie auch teilweise einfach härter arbeiten, ne?
Das stimmt schon, die Härte gehört da dazu, aber da gehört halt auch eben auch ein gewisser Respekt dazu. Und das war jetzt hier in diesem Punkt, also in diesem Match war dieser Respekt halt irgendwann nicht mehr da, sondern es war halt einfach, die wollten einfach beide quasi, also Kitao hat halt irgendwann einfach quasi eine echte Klopperei mit ihm anfangen sollen. Kennt ihr diese Szene mit dem alten Doink und dem Hexer Jim Duggan?
Nee.
Weil, muss er erzählen.
Das ist von irgendeiner Convention. Ich weiß nicht genau, für welche Convention das ist. Das ist auch spontan. Aber wo sich die beiden offensichtlich auch schon vorher gestritten haben und dann, wo die beiden sich quasi gegenüberstehen und wütend aufeinander sind und dann sagt der eine nur, yeah, wanna work, wanna fight, irgendwie so. Und das passiert aber im Endeffekt einfach nichts.
Das klingt nach so einer Family Guy-Szene, die einfach so 3 Minuten geht.
Das klingt
ja, es passiert halt einfach auch nichts.
Das klingt nach diesen beiden Assis bei der Raw After Mania, die sich bald geprügelt haben, weil der eine Goldberg scheiße fand und der andere war glühender Goldberg-Fan. Wo sich
aber ich muss
gegenseitig an den Kopf sagen, geworfen haben, wer mehr arbeitet und wer mehr Recht hat, dann irgendwas zu Goldberg zu rufen.
Wow, ja. Coole Leute.
Ja.
It's still real to me. Aber jetzt mal abgesehen davon, jetzt, dass du dich im Ring und sowas vernünftig benehmen musst, ist klar, weil es ist halt dein Job. Du kannst jetzt ja auch nicht sagen irgendwie, okay, ich gehe jetzt mal Mittwoch zur Arbeit und verwichse meinen Chef. Ist halt schwierig. Aber ich glaube, gerade Backstage und sowas ist es trotzdem teilweise nachvollziehbar. Also ich versuche es jetzt irgendwie sehr gewillt auszudrücken, aber teilweise nachvollziehbar, wenn du es einfach sagst, ich tue jetzt mit dem seit 3 Monaten, ich würde mal echt gerne in die Fresse schlagen. Also, sind wir mal ehrlich, wer hat das noch nicht irgendwie auf Klassenfahrt, dass du irgendwie in so einer dummen Jugendherberge warst und dann wart ihr in so 6-Mann-Zimmern und da gab es einfach mal so einen nach 5 Tagen, den wolltest du eigentlich aus dem Fenster schmeißen.
Ja, der Typ, der immer, wenn ich mit Chris, ne, unterwegs bin.
Ach, da halt aufs Maul.
Hallo. Also, ich glaube, das ist halt wirklich schwierig dann, wenn die wirklich so aufeinander hocken die ganze Zeit.
Du hast halt irgendwann einfach einen Lagerkoller natürlich, ne? Das ist deswegen, also Wrestling ist da auch sehr anspruchsvoll, auch an die Mentalität natürlich, ne? Also da darf man sich gar nichts vormachen. Wann immer Menschen zu lange Zeit irgendwie aufeinander hocken, dann irgendwann entstehen dumme Ideen, es entsteht Aggressivität und es entsteht ja auch so eine gewisse Hackordnung einfach und Grabenkämpfe einfach. Das ist ganz natürlich, weil so funktioniert die menschliche Psyche nun mal. Und ganz klar, daraus entstehen dann eben Konflikte und es ist eben dann die Kunst, diese Konflikte irgendwie dann in Worte zu fassen und sich eben nicht aufs Maul zu hauen oder halt am besten in der New Jack-Variante Leute von irgendwelchen Scaffolds zu werfen oder sonst irgendwelchen Blödsinn zu machen. Ne? Also New Jack klammern wir hier mal aus, der ja auch sich da diverse Geschichten irgendwie erlaubt hat. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast, Kai.
Deswegen kann ich ja auch verstehen, dass jetzt einfach mal jetzt natürlich auch wieder Gerüchte kriegt, man weiß ja nie, wie viel war es, aber ganz, also, wie gesagt, es gehen mir einen auch schon die normalen Leute auf den Sack. Dann sagt einer irgendwie so, ja, lass mal das und das machen. Und du denkst dir so, oh, sei doch einfach mal bitte leise. Und wenn du dann wirklich sagst, okay, du bist Tag ein, Tag aus unterwegs, du wrestlst jeden Abend, hast Stress, fliegst von A nach B, von B nach C und von D nach X. Und wenn du dann noch irgendwie ein Enzo Amore dabei hast und du willst einfach nur schlafen und dann labert er irgendwie, wie er Party macht und macht seine Instagram-Videos, also wer wird denn nicht ausrasten?
Ja, das ist zweifellos richtig. Ich möchte auch nicht mit Enzo Amore länger als, keine Ahnung, 2 Minuten unterwegs sein. Ich glaube, der ist tatsächlich sehr anstrengend mit der Zeit. Lass uns mal gerade noch auf so ein paar schöne Promos oder sonst irgendwas eingehen, wo halt eben ein bisschen scharf geschossen worden ist. Wir haben gerade eben schon zum Beispiel Work-Shoot-Promo, also Daniel Bryan gegen The Miz, letztes Jahr war das, glaube ich, das war schon ziemlich genial. Also das ist dann auch der Moment gewesen, wo man ja The Miz in seinem neuen Charakter da auch absolut ernst genommen hat. Und ich weiß noch, wie oft wir jetzt gesagt haben, dass wir die beiden noch mal gern im Ring sehen würden. Also das zieht sich ja durch. Andere Fäden, also wie auch Rock gegen John Cena oder auch jetzt zuletzt John Cena gegen Roman Reigns, sind ja komplett auf dieser Gratwanderung von zwischen Shoot und eben Kayfabe irgendwie aufgebaut worden.
Ich meine, das sind doch eigentlich auch die schönen Promos dabei, wenn du wirklich sagst, okay, das ist jetzt irgendwie ein Work-Shoot, aber wie viel davon ist jetzt wirklich echt und wie viel ist noch da quasi so im Eifer des Gefechts dazu gedichtet worden.
Ich meine, ja, und man weiß es ja teilweise so auch nicht
so mega, ganz, ne? Mega bekommen, also die uns halt unglaublich catchen.
Ja, und man weiß es ja dann teilweise auch nicht so ganz, ne? Also es ist ja immer, du steckst ja nicht drin, du hast ja nicht die Drehbücher vor dir liegen, die werden ja nicht veröffentlicht und du denkst immer so, das war jetzt echt, nein, oh, das war garantiert geplant, ich weiß es nicht.
Das ist ja, genauso, das ist das Geile dabei.
Ne? Und das, wie gerade gesagt war, das ist halt das Spannende an der Sache und deswegen, da müssen wir auch nochmal ganz kurz auf die Pipebomb-Promo natürlich von CM Punk eingehen. Auch da, wir wissen bis heute nicht so genau, was ist davon wirklich abgesprochen gewesen, hat er wirklich einfach nur ein Open Mic gekommen und hat sich da alles von der Seele geredet, hat er vorher schon ein paar Punkte eingereicht. Man weiß es nicht, oder? Also oder vertue ich mich da?
Ja, so ein CM Punk sagt natürlich, okay, hier, das war Open Mic, das war Pipebomb, ich habe einfach mal rasiert. Und Triple H sagt ja, ach Leute, denkt ihr wirklich, wir geben jemanden Open Mic, ich bitte euch. Und das ist ja dieses Kontroverse dabei, was uns so an dieser Pipebomb fasziniert, zumindest ist es bei mir so.
Ja,
dass du halt bis heute nicht weißt, was ist jetzt genau geplant gewesen.
Ganz ehrlich, da muss man Mark sein. Ja, man möchte doch, dass es wahr ist, dann soll es für einen halt wahr sein. Fertig ist, dann ist es doch noch viel geiler. Anstatt da dann rumzuüberlegen, oh, war es das jetzt, war es das nicht? Klar ist das irgendwo faszinierend, aber das sind so Momente, die genieße ich einfach. Wenn jetzt morgen die Meldung käme, ja, die Pipebomb war komplett durchgeskriptet, Punk wurde da einen Zettel vorgelegt, der hat den nur auswendig gelernt, ja. Schön, dann das würde mir doch irgendwo den Moment versauen. Ja, ich wüsste es dann, aber das würde mir den Moment versauen. In meinem kleinen Wrestling-Kosmos, ja, in meinem kleinen Wrestling-Hirn möchte ich, dass das wahr ist, weil mich diese Story so mitnimmt und diese Punkte da angesprochen werden, die mich persönlich beschäftigen. Und das sind dann so Punkte, wo ich dann halt auch wirklich wieder zum Mark werde und das einfach abfeier und genieße und da emotional involviert bin.
Das Schöne ist, ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wie häufig oder eigentlich in fast 99% aller Fälle sind doch diese Shoot-Promos oder diese Work-Shoots eigentlich auch für die Marks geschrieben. Also so ein Casual-Fan, der nimmt das doch gar nicht so komplett wahr. Der kann damit doch gar nichts anfangen, wenn The Miz zu einem Daniel Bryan sagt, ja, dann geh doch wieder in die Bingo-Hallen, wrestle doch wieder vor 10 Leuten. Mach das doch so, was dir so wichtig ist. Also dieses... Da wird ja auch so oft damit gespielt, mit den Gerüchten, die so umherfliegen, die man immer in den Dirt Sheets liest. Da werden doch genau die Sachen aufgegriffen, über die wir Tag aus, Tag ein diskutieren. Mhm. Und das ist ja dieses, bei einem Casual-Fan hat das gar nicht die Wirkung, wie bei so einem Hardcore-Fan zum Beispiel irgendwie auch diese Bemerkung von einem Roman Reigns mit dem Alex Riley, wo er dann gesagt hat, so ja, dann, was passiert denn, wenn man so aussieht wie ein John Cena? Wird man irgendwie gefeuert? So, das versteht doch kein Casual-Fan, der das erst seit 2 Jahren guckt. Das ist doch gerade für die Leute, die sagen so, oh, das hat er jetzt nicht gesagt, Alex Riley, das war doch da und da. Also das ist doch genau für diese Marks geschrieben eigentlich.
Ja, absolut. Es ist für die Smart-Marks geschrieben, die dann wieder zu Marks werden. Dadurch.
Ja, also ganz klar, man spielt natürlich dann damit und man spielt auch mit dem Vorwissen sowohl mit dem Vorwissen als auch mit dem Unwissen der Fans. Das macht's ja eigentlich interessant. Und ich muss da noch einen besonderen Abend aufgreifen, sagen wir es mal so. Und da möchte ich weiß gar nicht, wer es von euch gesehen hat, aber den Bash at the Beach 2000 mit Vince Russo, Hulk Hogan und Jeff Jarrett.
Ich hab's nur gelesen gerade.
Ne? Also, das ist halt ein ganz besonderer Abend, weil da ist es eigentlich so, da weiß man bis heute nicht so genau, weil wie es da genau gewesen ist, weil es da verschiedene Aussagen gibt. Ne? Also, man muss dazu sagen, das war ein Abend, da war als Titelmatch ging es da eben zwischen Jeff Jarrett und Hulk Hogan um den WCW World Heavyweight Championship. Der Kampf fing ganz normal an. Und aber in dem Moment, als dann eben der erste Lockup passieren sollte, legt sich Jeff Jarrett einfach hin und lässt sich Und Hogan ist komplett konsterniert, pinnt letztlich, sagt erstmal noch irgendwie, genau aus diesem Grund ist diese Company in so einer verdammt miesen Verfassung, wie sie es jetzt gerade ist, weil wir sind, wie gesagt, im Sommer 2000, sprich, da ist die WCW am Boden. Und Hogan pinnt Jeff Jarrett und geht raus. Ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut und es hieß, dass sowohl Eric Bischoff als auch Hulk Hogan gesagt hätten so, ja, bis dahin ist alles geplant gewesen, sind danach feiern gegangen, alles gut und so weiter und so fort. Und richtig interessant wird's dann erst, weil es hieß dann, das wäre quasi das nicht das Ende des Pay-Per-Views gewesen, aber das Ende dieser Geschichte. Aber Vince Russo ist ja dann am Ende des Abends nochmal rausgekommen und hat halt gesagt so, ich will diesen Abend nicht so, der Abend soll nicht so enden und so weiter und so fort und hat dann Hulk Hogan noch einmal komplett begraben in seiner Promo und hat dann eben ein Match zwischen Booker T und Jeff Jarrett angesetzt um den neuen WCW Championship. Und diese Geschichte zum Ende hin war anscheinend mit Hulk Hogan und Eric Bischoff nicht abgesprochen. Und Vince Russo hat da quasi sein eigenes Ding gefahren. Und hat einfach mal ein neues Titelmatch angesetzt und hat natürlich dann auch Hogan quasi da mehr oder weniger auf offener Bühne gefeuert, muss man mal ganz, ganz klar so sagen. Chris, du hast gerade eben schon gesagt, oh ja, wie hast du das denn mitbekommen? Und du hast ja dann auch wahrscheinlich eher in der Retrospektive gesehen, oder?
Ja, genau. Ich hatte da gar nicht so viel drüber gelesen. Ich habe nur gehört, das ist so ein Ding, wo was Unverhofftes passiert irgendwie so. Und habe mir das angeguckt und es ist, also das muss man wirklich gesehen haben. Es ist allein schon so viel wert zu sehen, wie Hulk Hogan vollkommen fassungslos da steht und du ihm ansiehst, dass er eigentlich überhaupt nicht weiß, was er gerade machen soll. So. Also wenn das nicht geplant war, nimmt mal, also wenn es so geplant war, so vielmehr, dann war das die beste schauspielerische Leistung von Hulk Hogan in seiner gesamten Karriere. Denn das irgendwo großartig. Das ist ganz, ganz seltsamer Moment, wo die vierte Wand halt einfach mal so wegbricht und man hinter die Kulissen dieser maroden Firma mitgenommen wird. Und es ist, ich weiß gar nicht, ob ich es geil finde, ob ich es total Panne finde. Es ist einfach so ein Ding, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, wow. Das ist jetzt gerade passiert. Und diese Promo
man konnte es halt nicht einordnen, ne, in dem Moment.
Und diese Promo von Vince Russo, er hat Hogan komplett begraben, hat da Backstage-Sachen öffentlich gemacht, hat gesagt, dass er hier immer seine Klausel zieht hier, dass er kreative Kontrolle hat und deshalb nur noch in der Main-Event-Szene ist und alle Backstage ihn hassen und Hogan war halt Hogan und hat gesagt so, ja, ich verklag euch.
Ja, wie man das halt so
ja, macht. Ja, als Amerikaner?
Ja, klar, läuft doch. Ja, aber das war da kommt man nicht dran vorbei, wenn man über Schutz spricht. Es gibt noch andere Geschichten, die können wir jetzt auch mal so ein bisschen schneller hier abhandeln. Also ECW One Night Stand, Paul Heyman, der einmal vom Leder zieht und von A nach B springt und eigentlich so ziemlich jedem eine Abreibung verpasst, der nicht rechtzeitig in Deckung geht. Auch interessant, es gab mal eine sehr schöne Promo von Shawn Michaels in Richtung von Bret Hart, also noch vor dem Montreal
Screwjob. Oh, ich weiß, welche du meinst.
Ne, wo er quasi da zu ihm gesagt hat, irgendwie, dass er ja Sunny Days gehabt hätte, wo er quasi Bret Hart durch die Blume on air gesagt hat, ja, dass er quasi ja, also dass Bret Hart mit Sunny fremdgegangen wäre. Und das hat man natürlich dann nicht so gern, wenn zu Hause die Frau sitzt und sich gerade Raw anschaut irgendwie, dass da sowas dazu kommt, weil es ja da auch schon die Gerüchte gegeben hat, ne? Also das waren auch schon eindeutige Schüsse unter die Gürtellinie und die endeten dann, und ich glaube, das ist auch mit der wichtigste Shoot, den es in der Wrestling-Geschichte gegeben hat, dass diese ganze Geschichte zwischen Bret Hart und Shawn Michaels mündete ja dann im Montreal Screwjob. Und wir haben schon mehrfach über den Montreal Screwjob gesprochen. Das ist auch eigentlich ein Thema, was man, da gibt es Filme drüber, es gibt Dokumentationen drüber, eine Wrestling with Shadows, wo das ja sehr gut aufgegriffen wird. Ja, das war ein besonderer Moment, deswegen, da können wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurückgreifen. Also ich habe das damals, glaube ich, lief das auf RTL 2 und ich habe es gar nicht verstanden in dem Moment. Und man hatte irgendwie so ein ganz merkwürdiges Gefühl in der Magengrube, aber man konnte es halt überhaupt nicht einsortieren. Wir wissen alle, das lief halt darauf hinaus, dass Bret Hart wollte den Titel nicht in Kanada verlieren und hätte seinen Titel gerne am nächsten Tag abgegeben, hatte aber schon bei WCW unterschrieben. Vince McMahon hatte Angst gehabt, dass er quasi mit dem Titel abhaut und den Titel auch, wie es Medusa damals gemacht hat, quasi mit zur WCW nimmt und dann irgendwie wegwirft, und hat dann, ja, künstlich dafür gesorgt, dass Bret Hart seinen Titel bei der Survivor Series verliert. Hat ja den Kampf abgeläutet, es gab danach ein paar aufs Maul. Erstmal gab es einmal Anrotzen von Bret Hart Richtung Vince McMahon, danach gab es in der Umkleide ein paar aufs Maul. Hat man dann auch schön gesehen, wie dann Vince McMahon hinterher den Evil Boss raushängen hat lassen, dass er dann eben blaues Auge gehabt hat. Ja, Chris, sag mal, welche Bedeutung hat der Montreal Screwjob deiner Meinung nach? War das der Moment, wo Kayfabe endgültig zerbrochen ist?
Ach Gott, Kayfabe endgültig zerbrochen, da können wir noch in 20 Jahren drüber diskutieren wahrscheinlich. Das war der Moment einfach, wo Wrestling eine neue Ära auch wieder eingeleitet hat, die zusammen in diese NWO-Ära auch mündete, wo es halt einfach kantiger und auch dreckiger geworden ist. Und dieser Shoot, der, was da vorgefallen ist, ob es jetzt nun der Screwjob war oder das Interview von wegen Brad screwed Brad, das war halt einfach so das dreckigste und verachtenswerteste eigentlich, was bisher so öffentlich passiert war in dieser Wahrnehmung, was natürlich ein enormes Interesse dann generiert hat. Und man wollte natürlich sehen, wie es weitergeht. Und Bret Hart war ja auch für viele eben der Held, ja. Kayfabe endgültig zerstört. Naja, das geht mir zu weit. Aber es hat auf jeden Fall das Wrestling in eine neue Ära geführt.
Kai, wie hast du das nachgeholt? Fragen wir es mal so. Wie hast du das da gesehen?
Ich muss erst mal sagen, dass ich lange Zeit den Montreal Screwjob einfach nicht verstanden habe. Also, weil gerade als jemand, der das halt damals nicht wahrgenommen hat oder das so gar nicht. Also, ich hatte das halt nicht auf dem Schirm. Und dann irgendwann so. Also irgendwann, ich habe ja erstmal ganz viel Casual geguckt und dann irgendwann steckst du ja mehr drin. Dann so, okay, das und das lese ich und hier und da, was ist da passiert. Und ich habe lange gebraucht, das klingt jetzt voll dumm, aber ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was bei dem Montreal Screwjob wirklich passiert ist. Also weil du denkst ja bei Wrestling immer, okay, das ist halt eine Storyline. Und das. Und also bis ich erstmal verstanden habe, dass da, was da passiert ist, wirklich echt war. Und dass da so viel zusammengekommen sind, so dieses, okay, Bret Hart will die Firma wechseln, will die Company wechseln und deswegen machen wir jetzt hinterrücks diesen Screwjob, also bis ich erstmal verstanden habe, dass das alles nicht abgesprochen war, sondern so eine Hinterrücksaktion von Vince McMahon, also das ist so krass einfach, wie ekelhaft da auch gehandelt wird, von allen Seiten, sage ich jetzt mal, Das ist halt knallhartes Geschäft, was da gemacht wird. Und dieses, ich lasse meine Marke nicht sterben und mit allen Mitteln, und das ist mir scheißegal, dafür steche ich auch einem meiner Workhorse einfach in den Rücken. Und das mache ich halt. Also ich finde, das ist so eine heftige Geschichte. Und ich das ist so eine Sache, die hätte ich echt damals gerne erlebt. Also ich glaube, so wirklich live in dem Moment, so. Ich hätte da so mit einem offenen Mund da gesessen und hätte mich gefragt, was ist jetzt gerade passiert? Bitte, was? Ich verstehe gerade gar nichts.
Ja, vor allem,
so, was ich immer so einen Eindruck macht das auf mich, obwohl ich das so erst nachgeholt habe.
Was ich immer so interessant finde an der Sache, auch wenn du das im Nachhinein betrachtest und man so wirklich die ganzen Zusammenhänge mal erfasst, wenn man sich dann wirklich selbst fragen muss, hätte man anders reagiert als Vince McMahon?
Das ist echt eine schwierige Frage, ne?
Und so, ich weiß es nicht. Ich würde gerne sagen, ich hätte anders reagiert, aber ich weiß es auch
nicht. Ich glaube nicht.
Ja, ich wüsste es halt auch nicht. Also ich meine, du hast eine Company hinter dir mit, keine Ahnung, wie viel, 100 Angestellten, du bist für die verantwortlich. Die ist eh schon im Hintertreffen quasi. Und
dein Vater hat es aufgebaut.
Ja, eben. Und da hängt so viel dran einfach, ne? Und das wäre halt der endgültige Sargnagel gewesen. Ich weiß es nicht. Ich tue mich da auch schwer mit. Also ich meine, letztlich war halt... Das heißt ja immer, es gab ja dann quasi das Versprechen und so, aber man weiß es halt auch nicht, ne? Ich tue mich da auch schwer mit, aber trotzdem, es war auf jeden Fall eine Zeit, damals, da haben ja alle gegen sämtliche moralischen Konventionen einfach widersprochen und haben die gebrochen. Also, egal ob es jetzt die WCW gewesen ist, die dann ja auch am laufenden Band geshootet hat, also egal ob es jetzt die Herausforderung von Eric Bischoff gegen Vince McMahon gewesen ist, diese Vorwegnahmen der Ergebnisse, wir haben da schon oft genug drüber gesprochen, oder halt irgendwelche anderen Geschichten. Also dieser Montreal Screwjob ist nur die Spitze des Eisbergs von Konventionsbrüchen, die es zu dieser Zeit gegeben hat. Und wie gesagt, also da kann man sich gar nicht so moralisch auf das höchste Podest stellen. Das ist echt schwierig, da, wenn man da mit Kalkül und irgendwie mit ein bisschen Gedanken, mit Rationalität rangeht, das zu beurteilen. Ich tue mich da auch schwer mit. Ich kann es dir auch echt nicht sagen, wie ich da handeln würde.
Also man muss ja auch einfach mal diese Ausmaße bekannt machen, dass wirklich Firma A die Ergebnisse von Firma B spoilert und sagt, ach, da passiert das und das. So, lohnt sich eh nicht, da einzuschalten. Ich meine, stell mal vor, irgendwie ein anderer Kanal wird jetzt sagen, ach ja, ganz ehrlich, Game of Thrones, passiert das und das und die sterben. Also, wie heftig auch diese Fronten da waren zueinander. Das ist ja so, wie wenn heutzutage oder sowas, damals gibt es irgendwie so einen Werbespot, wo dann so ein Ronald McDonald bei Burger King einkauft in so einem Trenchcoat. Das ist ja auch so die verbotene Burger King-Werbung. Und damals wird einfach so offensiv von beiden Seiten gegeneinander vorgegangen. Das ist heftig. Das war ein richtiger... Das waren wirklich Monday Night Wars. Mit allen Mitteln.
Ja, absolut. Mhm. Na, aber da gehört, da war dann das Shooten war da auch wirklich Konzept. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Diese Provokation und die Schüsse von einer Liga zur nächsten, die gehörten halt dazu Konzept. Und ich finde aber auch, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich finde aber auch, dass das ist auch immer so gleichzeitig so ein Zeichen von Schwäche. Ich finde, wenn du wirklich, wenn du in einer erhabenen, überlegenen Position bist, dann musst du nicht noch gegen den anderen schießen, sondern da kannst du einfach auch dein Ding machen, du kannst dich auf deine Sache konzentrieren und kannst darauf aufbauen. Ich glaube, dass auch die WCW letztlich dadurch zugrunde gegangen ist, nicht nur durch die internen Struggle, die es da gegeben hat, sondern auch dadurch, dass man sich viel zu sehr darauf konzentriert hat, was die WWE macht, anstatt sich selber auf das zu konzentrieren und zu fokussieren, was seine Promotion auszeichnet und wie man die Promotion hochbringen kann, sondern lieber nur geschaut hat, wie können wir den anderen schaden, anstatt zu gucken, wie kann ich unser Produkt eigentlich noch viel, viel besser machen, als es ohnehin schon ist.
Genau, sehe ich auch so. An so Sachen hat man halt auch gemerkt, dass Eric Bischoff nicht dieses kreative Genie ist, für das er sich hält und für das viele ihn gehalten haben. Er hatte halt die eine Idee, mit der er sehr viel Glück hatte.
Und die er gut geklaut hat übrigens, auch aus Japan.
Er war quasi so ein bisschen der George Lucas des Wrestlings. Er hatte eine Idee, mit der er viel Glück hatte. Und danach kam eigentlich nicht mehr viel. Und hat das einfach immer nur irgendwie weitergeschleppt und sonst war da kreativ nicht wirklich viel, außer dann eben den Konkurrenten zu beleidigen. Und ja. Die WWF hat natürlich auch geshootet, ja, das waren ja keine Unschuldslimmer, aber da merktest du, da war ein Prozess im Gange, wie sie das Ruder noch rumreißen. Und bei der WCW, bis die überhaupt mal an diesem Ruder angefangen haben zu zehren, war eh schon alles vorbei. Und dann... meine Güte, was dann hinterher abging, das wissen wir ja alle.
Ja, ja, bei WWE gab es ja dann auch, das war auch, glaube ich, einfach so blinde Wut, die dann da so ein bisschen rausgesprochen hat. Ne? Wir kennen die ganzen Promos mit dem Huckster und dem Nacho Man und Billionaire Ted, diese Geschichten, die es da gegeben hat. Wir kennen diese, ich fand die damals sehr cool eigentlich. Also als Jugendlicher fand ich die gut, diese Promos von Jim Cornette damals, die er da gehalten hat. Die gab es ja dann auch noch, muss man dazu sagen. Es gab da diverse Schüsse und wir haben im nächsten Patreon-Podcast sprechen wir unter anderem da auch über den guten Fake Diesel. Auch da, also ist auch ein Shoot gewesen, ja, mit natürlich. Fake Diesel und Fake Scott Hall und solche Sachen. Ne? Also auch, aber das ist, also als ob das hat ja auch, das bringt ja auch gar nichts so. Also solche Geschichten haben da auch jetzt keinen qualitativen Nutzen und haben die Shows nicht qualitativ besser gemacht, muss man aber ganz klar so sagen.
Gerade bei diesem Billionaire-Ted-Ding, da wusstest du ganz genau, da saß Vince McMahon alleine Backstage und hat sich vor Lachen den Bauch gehalten und alle um ihn herum standen da so, ja, und nu?
Ich muss aber auch sagen, dass ich die auch lustig fand damals, ja, weil ich damals auch den Nacho Man und den Macho Man und Hulk Hogan absolut scheiße fand. Ja, aber
wie alt warst du da?
Also 14?
Ja, also. Ja, komm, in dem Alter, da ist man, also.
Nein, das stimmt ja schon.
Da ist man auch noch ein bisschen simpel.
Ja, das stimmt.
Da lacht man auch noch über Luke Mockridge.
Da shootet der Kai hier gleich in meine Richtung. Aber ich glaube dann. Ja, bitte?
Möchtest du noch weiter über die Zeit reden? Ich hätte nämlich noch was anzubringen, was etwas moderner ist.
Ja, dann hau raus, komm.
2009, wo Punk als Jeff Hardy rausgekommen ist.
That's my man.
Irgendwo kurz nachdem Jeff festgenommen wurde wegen Drogenbesitz und der Absicht, das zu verticken wohl. Wo Punk dann als Jeff Hardy rauskam und erstmal diese Promo gecuttet hat, was Jeff Hardy doch für ein Loser, ein schlechter Mensch ist und dass er über ihm steht mit seinem Straight-Edge-Lifestyle. Grandios vorgetragen, das kann man überhaupt nicht so wiedergeben. Was dann ja auch für ziemlich Heat gesorgt hat. Also einmal für Punk, Heel-Heat, und dann nochmal für Punk, weil Jeff Hardy das überhaupt nicht lustig fand und das sehr ernst genommen hat. Aber das ist auch so ein absolutes Highlight. Ich weiß gar nicht genau, wann es war. Es müsste 2009 gewesen sein,
Ja,
ne?
das war im August 2009, soweit ich weiß, weil das war ja direkt die Folge, also vielleicht war es auch schon im September, das war direkt die Smackdown-Ausgabe, die darauf folgte, wo Jeff Hardy dann gegangen ist. Weil in der einen Folge gab es ja dieses Steel Cage Match zwischen den beiden. Jeff Hardy hat verloren, musste dann SmackDown verlassen. Wurde auch, glaube ich, dann direkt 2 Tage später irgendwie verhaftet oder sowas. Da gibt es ja auch 1000 Gerüchte, dass es da anscheinend einen anonymen Tipp gab oder sowas. Aber das sind halt wirklich noch krassere Gerüchte als andere Sachen, über die wir sprechen. Und dann kam natürlich Punk direkt als Jeff Hardy raus. Was halt A gepasst hat, weil Jeff Hardy ja letzte Woche noch gefeuert wurde. Und dann nochmal mit dieser Drogenthematik. Ich meine, die ganze Storyline, das war ja dieses Worked-Shoot dauerhaft, wo du eben hast, weißt du, wie oft ich gegen die Wellness-Policy verstoßen habe? Keinmal. So, also das war ja dieses, wie wir es auch heute irgendwie haben mit dem Roman Reigns, John Cena und sowas oder John Cena The
Ja,
Rock.
gut, das könnte Roman Reigns nicht sagen. Der Wellness
Ja, also,
Policy.
ja, aber das hat doch ein Cena nicht anders gemacht,
Ja.
dieses, wo er dann meinte irgendwie, sieh mich wie ein Drogentest an, weil du kommst da nicht an mir vorbei. Dieses, und gerade bei dieser Punk Jeff Hardy Fehde, das war ja, die haben sich ja eigentlich reale Sachen in den Kopf geworfen.
Das ist richtig. Ja, aber das ist ja natürlich auch, das hat man ja auch hinterher, zum Beispiel mit Chris Jericho, die Fehde haben es ja auch aufgenommen und das haben sie ja auch zuvor schon bei Ring of Honor hatte CM Punk auch so die ähnliche Fehde mit Raven gehabt. Also da wurde diese Straight Edge und Alkoholiker-Story und sowas, das wurde da gerne aufgenommen. Kai, hast du noch irgendwelche Geschichten, die du unbedingt anbringen möchtest, bevor ich hier uns rausschmeiße aus dieser Shoot-Runde?
Also ich habe noch die Sachen, wo quasi gegen Wrestler geshootet wird im Ring, einfach nur um zu zeigen, so wie du dich gerade benimmst oder das, was du machst, das ist schlecht. Also so, wenn du so weitermachst, wir führen dich jetzt mal ganz kurz vor. Das aktuellste Beispiel war natürlich die Promo mit The Miz und Enzo Amore, wo The Miz irgendwie Enzo Amore einfach verbal vergewaltigt hat, indem er nur die Wahrheit gesagt hat. So nach dem Motto, ja, du bist halt nicht bei Two of Five Live, weil du talentiert bist. Guck dir mal die Leute an. Die können alle wresteln, aber guck dich mal an. Du bist halt einfach nur hier, weil du eine lebende Catchphrase bist. Und alle dachten sich, okay, fuck, er hat halt recht. Dieses, also häufig diese, das ist ja wie gesagt, dieses Testosteron-Business, dass man dann wirklich vor laufender Kamera vorgeführt wird mit der Wahrheit. Um einfach mal nur zu zeigen, denk mal nach, Junge, pass mal auf, was du machst. Und ich glaube, wir alle fanden diese Miss-Promo unglaublich geil, weil es dann einfach die Wahrheit war und das aufgegriffen hat, was ja in den letzten Wochen immer wieder durchgesickert ist. Dass ein Enzo Amore aus dem Tourbus fliegt und sowas. Dass ein Enzo Amore von allen gehasst wird backstage. Und dann wird es ja quasi ausgesprochen.
Das ist richtig. Hast du noch was? Ich habe nämlich nichts mehr auf meinem
Ich
Zettel.
habe noch was.
Ich habe
Dann
auch.
hau
Ja, dann mach
raus.
doch mal Chris und dann mach ich nochmal.
Ich habe
Okay.
sogar zwei Sachen noch.
Ja, dann mach zwei schnell.
Okay, dann mache ich ganz schnell einmal nochmal Jeff Hardy, muss man nennen, gegen Sting. Victory
Ja, das habe
Road.
ich auch noch.
Braucht man, glaube ich, nicht lange drüber reden. Jeff total zugedröhnt, Match nicht möglich. Sting sehr angepisst, versucht das Match so schnell wie möglich zu beenden. Ich denke, wir alle kennen die Bilder von diesem wankenden Junkie im Ring. Deshalb braucht man da nicht groß drauf eingehen.
Genau.
Ist wahrscheinlich.
Ansonsten Empfehlung für den Hardy Boys Podcast, da
Das
sprechen wir da
stimmt.
auch drüber.
Ja, das dachte ich mir. Und was ich relativ wichtig finde, was wir noch nennen müssen, die Raw-Folge oder auch Nitro-Folge, wo Vince die WCW gekauft hat. Wo dann quasi auch bei Nitro dann bekannt gegeben wurde, da dass Vince sich das Ding da einverleibt hat. Und wo er dann
Das wird
auch,
heute gar nicht mehr gehen.
ja, und wo er dann bei Raw halt auch einfach mal live Jeff Jarrett gefeuert hat oder ihm gesagt hat, du, mein Freund, bist jetzt arbeitslos. Und das in einer ziemlich gehässigen Art. Also das ist schon ein ziemlich mieser Shoot gewesen. Ich meine, dass Jeff Jarrett keine Zukunft hatte bei Vince, war ihm wohl auch klar. Aber dass er sich dann da hinstellt und mit der Catchphrase von Jeff Jarrett ihn da hochnimmt und sagt, hey, mein Freund, Arbeitsamt, das war schon eine ziemliche Rattennummer.
Kai.
Ach, frech, hör mal. Ich liebe so Shoots. Mir ist aufgefallen, ich habe noch zwei Sachen, aber die sind kurz. Das eine beruft sich nämlich auf das Gleiche, was ich gerade schon gesagt habe. Und zwar war es ja auch damals so, dass ein Kalito sehr diesen Party-Lifestyle oder entspannten Lifestyle gelebt hat und dann einmal Backstage von einem Ric Flair unglaublich zusammengeschissen wurde. Könnt ihr euch daran erinnern? Also, weil das war ja auch irgendwie so ein. Da gab es ja dieses Backstage-Segment, so Kalito hat gekämpft, hat irgendwie verloren. Und dann läuft er irgendwie mit. Torry Wilson, kein Alter, halt irgendwie mit so einer blonden Diva damals. Raus und sagt so: Ja, ich bin jetzt weg, wir gehen jetzt ein bisschen feiern. Und Ric Flair macht ihn halt zur Sau und sagt: Ja, wie du gehst jetzt, das Main Event ist gleich. Wie kann das denn sein? Wir reißen uns hier alle den Arsch auf, ich bin schon so lange dabei. Und du kommst hier halt hin und machst dein Match und dann gehst du feiern. So, du respektierst das Business gar nicht. Und das ist eigentlich die gleiche Geschichte wie beim Enzo Amore. Und also ich glaube, dass es auch häufig versucht wird, so nach dem Motto: Hey, wake up call, pass mal auf, was du machst, hab mal ein bisschen mehr Respekt. Und an sich ist das ja nicht mal schlecht. Vielleicht brauchen das auch manche Leute. Ich glaube, dass man da irgendwie bei einem Enzo Amore auf taube Ohren stößt, kann ich mir irgendwie sehr vorstellen, weil er so ein bisschen, also allein wenn man den mal wirklich auf Social Media folgt und sowas, ist er halt ein sehr komischer Typ, auch wenn ich ihn eigentlich immer mochte, aber ist halt sehr, sehr merkwürdig. Und was ich noch habe, ist, könnt ihr euch noch an den Draft letztes Jahr erinnern, wo dann Cesaro seine Promo gecuttet hat, wo er irgendwie meinte, dass er in der 6. Runde gedraftet wird, wie kann das denn sein? Wie unzufrieden dann Cesaro war? Ja. Weil da war ja auch gerade diese Best-of-Seven-Series, lag gerade irgendwie 3-0 hinten und wir alle dachten, oh Gott, Cesaro, das wird nichts mehr. Der ja dann auch unglaublich frustriert war. Aber lief ja nochmal gut. Ne? Jetzt haben wir nämlich The Bar und The Bar ist toll.
Genau, also das auf jeden Fall. Nee, ich kann mich auch noch gut an die Promo erinnern. Da hatten wir auch gesagt, so, oh mein Gott, da hat ja Cesaro tatsächlich mal sowas wie eine richtige Persönlichkeit am Mikro gehabt. Das hat ihm ja davor sehr stark gefehlt. Und auch als er dann das Open Mic gehabt hat, hat das ja nicht hingehauen. Mit den was war es, die vier Seile,
die er angesprochen Ropes, genau, hat? Genau, legendär.
Ja. Ja, das war nicht so gut. Aber ansonsten, an die Promo kann ich mich noch gut erinnern. Aber wie du gerade gesagt hast, zum Glück ist ja daraus dann was anderes erwachsen und das Tag Team mit Sheamus ist, glaube ich, das Beste, was Cesaro seit Ewigkeiten passiert ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir hiermit das Thema Shoots. Wenn euch da draußen noch irgendwas dazu einfällt, wenn wir irgendeinen Shoot vergessen haben, wir haben garantiert in der frühen Vergangenheit des Wrestlings, die haben wir jetzt komplett ausgelassen. Ich habe auch noch hier Bruiser Brody und Lex Luger und ich weiß nicht was, Antonio Inoki und Muhammad Ali und ich weiß nicht was, gibt's auch noch. Aber so tief in die Historie wollen wir dann doch nicht zurückgehen.
Oh, warte, eine Sache müssen wir noch erwähnen. Also das ist echt, also die muss man erwähnen. Und zwar, wenn Worked Shoots einfach richtig scheiße werden. Also dieses, das allerschlimmste Beispiel, jetzt könnt ihr euch noch daran erinnern, wo Paige über den toten Bruder von Charlotte hergezogen hat.
Oh, ja.
Das ja, ganz dunkel.
War sehr, sehr unangenehm. Wo dann irgendwie WWE sagt, so, oh, jetzt machen wir aber mal Heel Heat. Und dann macht halt, während Ric Flair und Charlotte im Ring stehen, zieht da irgendwie Paige über den Tod des Bruders her. Und du denkst dir auch, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Das ist doch kein Heel Heat, das ist halt einfach respektlos und scheiße.
Das ist richtig. Das ist ein guter Punkt. Nein, natürlich, es gibt natürlich auch gerade bei Worked-Shoots gibt es natürlich irgendwo eine gewisse Grenze, die eingehalten werden muss und die ist spätestens da gezogen, wo man über einen toten Bruder spricht oder über den toten Bruder. Das ist natürlich mega unangenehm einfach, wie du es schon gesagt hast.
Aber
sollen wir dann trotzdem zu den Fragen
übergehen? Ja, aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte jetzt gedacht, dass bei dem Vince McMahon kauft Nitro-Ding, dass da total viel Expertenwissen und Hintergrundwissen von dir noch gekommen wäre, weil du so ein WCW-Mark warst.
Das war ja dann die Invasion-Geschichte. Nee, da ich hab, du hast es doch gut erzählt. Das passt doch eigentlich alles so. Ich meine, das ich muss doch nicht immer hier noch ergänzen. Ihr macht das doch auch ganz gut ohne mich. Nein, das ist das Vince McMahon, dass das für Vince McMahon da ein inneres Vergnügen war, das alles so dann dazu machen. Das ist doch ganz klar. Also der hat da den Kampf gewonnen und er hat diese Situation genutzt, um da seine Macht nochmal auszuspielen. Ne? Und das war für ihn, glaube ich. Auch wenn er heute dann immer sagt, so nein, wir haben das nicht so gesehen, dass wir den Kampf, den Krieg gewonnen haben und so. Das kann auch jeder erzählen. Natürlich habt ihr das.
Ja, hat er doch die dicksten Eier an dem Abend.
Ja, natürlich. Aber das ist doch auch ganz klar. Weißt du, 4 Jahre lang kämpfst du da um die Ratings und musst dein Programm umstellen und keine Ahnung was alles. Und dann hast du diesen einen Moment und natürlich ist der danach feiern gegangen und ich will gar nicht wissen, was der da alles da getrieben hat und mit wem und was weiß ich was. Aber das ist doch ganz natürlich. Ich glaube, das ist ja noch besser als die Weltmeisterschaft eigentlich, weil du auf einmal der wichtigste Mann im Wrestling-Business
bist. Ja, natürlich. Aber die Sache mit Jarrett fand ich schon eine harte Nummer.
Ja, es ist halt das harte Business.
Da ist aber jemand abgestumpft.
Genau, nein, aber ganz klar ist das eine harte Nummer. Aber lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern, so in dem Sinne. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Fragen einfach. Wir schließen das Thema Shoots hier an der Stelle ab und drücken mal zu den
Haben
Fragen.
Haben wir aber auch ganz gut hingekriegt. Ich würde uns 8 von 8 Bananen geben. Ja, sagen wir 7.
Ja, auch das. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten Twitter, YouTube, Instagram, wo auch immer ihr uns findet, könnt ihr uns da was schreiben. Der Kai Michael hat uns über Twitter geschrieben: Sind die Ringrichter bei NXT auch Coaches? Also geben sie beim Kampf Tipps für Selling und Mimik? Ich meine, ich hätte letztens sowas gesehen bzw. gehört. Ringrichter sind ja auch mehr als Ringrichter mittlerweile. Also Ringrichter haben ja auch innerhalb der Matches eine wichtige Rolle. Also die gehen mir nicht nur die Zeiten durch, sondern geben mir auch teilweise Kommandos und sind ja auch mit dem, quasi mit dem, wie heißen sie, die Jungs auf der Gorilla Position, wie es so schön heißt, da verbunden, die quasi dann auch Tipps reinrufen und die sorgen auch für die Kommunikation innerhalb des Matches. Ne? Die callen ja mit in dem Sinne und insofern könnte ich mir das da schon gut vorstellen, dass sie da auch Tipps geben und sagen, hör mal, der XY hat gerade gesagt, du verkaufst dein Knie nicht richtig oder sonst irgendwas. Also, seht ihr das anders, Chris?
Nee. Ist eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Also ich glaube jetzt nicht, dass es richtige Coaches sind, aber sie sind halt eben so das Bindeglied zwischen der Gorilla-Position und dem, was im Ring passiert. Und genau wie du sagst halt, achte mehr auf dein Selling oder so, kurze, knackige Anweisung, dann weiß der, okay, Kollege XY, der gerade sich unser Match anschaut, der ist nicht zufrieden, ich muss darauf achten und dran arbeiten.
Ja, und apropos darauf achten, der Kai Michael hat noch eine zweite Frage gestellt und ich habe die Stelle, die er hier anspricht, nicht gefunden. Und normalerweise ist der Kai ja immer so ein Kandidat, dem so merkwürdige Dinge auffallen. Der hat mich gefragt, was hat Enzo bei No Mercy kurz vor dem Ende hinter vorgehaltener Hand zum Ringrichter gesagt? Und ich habe keine Ahnung, weil die Hand davor war. Ich habe es aber auch nicht gesehen.
Kai, ist dir was aufgefallen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, normalerweise ist das so ein Botchamania-Ding, ne? Also.
Ja, also lieber Kai Michael, schreib uns vielleicht nochmal, welche Stelle das genau war. Ich habe mir den Kampf echt angeguckt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen, welche Stelle das gewesen sein soll. Und ich habe auch nichts darüber gelesen, was er da gesagt haben könnte.
Ich habe gesagt, darf er das?
Ja, der Kollege Exol oder Axol hat bei Twitter gefragt, deutlich mehr Heels als Faces beim Mae Young Classic und dann nur 3 gute Faces. Komisch, oder? Ja.
Ist es das?
Ich weiß es nicht. Also ich hab mich halt auch gefragt, weil das ist ja eigentlich so diese. Beim Cruiserweight Classic gab es ja auch keine richtige klare Einteilung bei Heels und Faces und ich glaube, diese Turniere laufen einfach außerhalb des regulären Geschehens und da geht es eigentlich in erster Linie dann doch um den klaren Wettkampf. Ich meine, klar hast du da einige klare Heels, aber trotzdem glaube ich nicht, dass man da so gecastet hat, dass man das so schön 1:1 aufteilen kann.
Okay, aber du holst auch eher die Leute, die talentiert sind. Und ja. Wenn du jetzt irgendwie ein Turnier machst mit so vielen Leuten und du da 90% der Leute momentan einfach Heel sind, aber das trotzdem die Talentierten sind, warum solltest du dann Leute holen, die irgendwo als Face gefeiert werden, obwohl sie schlechter wrestlen als andere? Also ich glaube, da geht es halt wirklich darum, okay, wir gucken, wer ist gut, wer kann unterhalten. Also klar, natürlich ist es irgendwie schön, wenn du in dem Turnier nochmal Fäden aufbauen kannst oder sowas. War ja beim Cruiserweight Classic teilweise auch so. Oder bei dem UK-Tournament, dass du irgendwie nochmal versuchst, Fäden aufzubauen. Aber ich glaube, in erster Linie geht es einfach mal darum, den Leuten eine Bühne zu bieten. Und wenn jetzt eben die talentiertesten Frauen-Wrestler auf einmal alle Heels sind, dann holst du die auch.
Ja, also ich sehe das auch halt, sehe es auch ganz ähnlich, weil es da, das ist ja auch so eine Art Talent-Scouting, was sie da gemacht haben. Ne? Du weißt, du hast talentierte Leute da und du guckst einfach mal, wie das Publikum darauf reagiert. Ich meine, dass jetzt zum Beispiel das Publikum dann am zweiten Tag oder beim zweiten Turniertag da halt eben Alpha-Female anfeuert aufgrund der Leistung, hat man auch nicht gedacht. Also ich glaube, dass man da nicht so in diesen Kategorien denken darf. Und überhaupt war es ja auch so, dass man, finde ich, bei Mae Young Classic jetzt ja auch nicht so die geilen Geschichten erzählt hat. Da gab es ja eigentlich nur eine Geschichte mit den Horsewomen da, und aber ansonsten war es das ja dann auch schon. Also das hat mir auch so ein bisschen gefehlt im Vergleich zu dem UK Championship Tournament und dem Cruiserweight Classic. Da wurden ja wirklich da wurden ja Charaktere auch gemacht. Also gerade beim UK-Tournament war es ja auch so, dass so jemand wie ein Pete Dunne, der stand ja so dermaßen im Fokus, genauso auch wie ein Tyler Bate, dass diese beiden Kontrahenten irgendwann aufeinandertreffen mussten. Das wolltest du da halt auch sehen. Und das hat man jetzt hier, finde ich, nicht so klar gemacht wie bei anderen Turnieren. Oder Chris, hast du noch was dazu zu fügen?
Nee, ich kann dir bei allem zustimmen. Sehe ich genauso. Also brauche ich jetzt keine 5 Minuten reden, was du sagst.
Okay, was der Olaf sagt. Und dann nicht bei mir beschweren, dass ich nichts hier zu der Abschlussrede von Vince
McMahon. Ja, normalerweise bist du halt immer so ein Wiesel, dass du noch irgendwie reingrätscht und versuchst, sein Halbwissen unterzubringen.
Das Halbwissen-Wiesel.
Nein, alles gut.
Olaf Wiesel
Bleich. Das hatte mich halt nur so gewundert, weil das so genau dein Thema und so deine Zeit war, wo du total emotional dabei warst, dass da nichts kam. Ist ja gut. Ist ja gut.
Ja. Wir haben heute noch vom Katsukeni Omega einen ganzen Haufen Fragen bekommen.
Ach, den mag ich.
Das war die erste Frage ist, schaut ihr Progress? Wenn ja, wie gefällt's euch? Ich muss sagen, ich hab's halt angefangen. Ich habe ein paar Events geschaut und ich fand Progress echt super unterhaltsam. Ich finde, die haben tolle Wrestler, die haben eine tolle Stimmung in der Arena. Die haben ein sehr interessantes Produkt, was auch in der Art und Weise, wie es präsentiert wird, echt Spaß macht einfach. Aber ich bin jetzt in letzter Zeit echt nicht mehr dazu gekommen. Muss ich leider so ganz klar sagen. Den letzten Progress-Event, den ich gesehen habe, war der von WXW bei Shortcut to the Top. Und das ansonsten habe ich es nicht mehr verfolgt. Ich habe genug damit zu tun, WXW, WWE und einen Hauch New Japan zu schauen. Aktuell ist da leider nicht viel mehr Platz für noch mehr Wrestling-Ligen. Kai, wie sieht es bei dir aus?
Ich finde es nicht cool, dass sie gegen diesen One-Fall-Chance sind, aber das bist du ja auch. Das ist blöd, weil ich mag den.
Ich mag die Chant-Kultur bei Progress, ja.
Genau, und erstmal muss man sagen, dass die ein brutal geiles Roster haben. Also wer da alles auftritt, ist unglaublich. Held mit dem Jimmy Havoc, Matt Riddle, hier Pete Dunne und sowas. Das ist schon, da sind echt geile Leute bei. Ich fand auch die London Riots sehr cool. Ich mag deren jetzigen Champion nicht, weil ich kein Fan bin von Travis Banks, weil ich den sehr langweilig finde. Ich mag es aber, dass Walter Champion ist und ich fand auch Matt Riddle als Champion sehr geil und Pete dann sowieso. Aber an sich, die haben halt schon echt ein brutales Roster, ne? Für sowas, was. Ja, es klingt immer blöd, aber für eine Promotion, die so unter dem Radar läuft. Also, weil jetzt auch so an sich kriegst du trotzdem nicht so mega viel von Progress mit.
Aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass Progress unterm Radar läuft.
Nein, aber deswegen habe ich mich jetzt auch so schwer getan bei der Aussage. Deswegen, ich hoffe jetzt einfach mal, die Leute wissen, wie ich das meine.
Nein.
Dann habt ihr Pech gehabt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr schreiben an fragen@olaf.gmail.
Genau. .org.
.org. Läuft über Spenden.
Nee, also ich finde, das finde ich jetzt irgendwie so eine kontroverse Aussage, weil ich finde überhaupt nicht, dass Progress unterm Radar läuft. Progress ist ja eine der, die wahrscheinlich wichtigste und bekannteste europäische Wrestling-Promotion und die hat ja auch mit dafür gesorgt, dass es halt so ein Hype auch in den in UK gibt fürs Wrestling und so. Also, und die Partnerschaft mit WWE spricht ja auch schon für sich. Also da, unterm Radar ist schon ein bisschen.
Ja, aber ich meine, es ist halt auch kein Ring of Honor und kein New Japan und sowas, weißt du, das meine ich jetzt.
Naja, aber ist auch ein Weg, denn die ist auch ein bisschen jünger als New Japan und Ring of Honor. Also,
dann heirate die doch, wenn die dir so wichtig sind.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Die eine Frage überspringe ich, weil ich bin mir sehr sicher, dass keiner von uns Dante Fox gegen Killshot
gesehen hat. Ich habe nur Bilder gesehen und dachte mir, was war da denn schon wieder los?
Ich hab's nicht mitbekommen, es ist auch an mir vorbeigegangen, tut mir leid. Chris, du?
Nee.
So. Deswegen gehen wir gleich zur nächsten Frage über. Wir sind unwissend, was diese Sachen aktuell angeht. Nächste Frage ist, würdet ihr ein Women's Royal Rumble feiern oder seid ihr da eher abgeneigt? Ich glaube, da gibt es hier unterschiedliche Meinungen zu. Chris, du zuerst.
Ja, feiern würde ich es auch nicht, aber es wäre irgendwie so der nächste logische Schritt, finde ich. Und ich hatte ja letztens schon den Storyline-Entwurf da gebracht mit Asuka gegen Alexa dann. Dass Asuka eben die Battle Royale gewinnt. Ich finde einfach, es wäre der nächste logische Schritt. Ich würde jetzt nicht da sitzen und mir denken, boah, geil, endlich haben die Frauen auch ein Royal Rumble Match. Ich würde einfach sagen, so, ja, das ist verdient, dass sie es haben. Ich bin gespannt, was es da zu sehen gibt, ob das unterhaltsam wird. Kommt eben auch drauf an, wer reingepackt wird. Aber ich bin da jetzt halt auch nicht per se abgeneigt oder so. Warum auch? Ja? Weil ich Nia Jax doof finde, sage ich doch nicht, ne, die Frauen sollen keinen Royal Rumble kriegen.
Was sagt denn der Kai dazu? Weil der Kai ist ja eigentlich so jemand, der nicht so der Damen-Wrestling-Fan ist. Sollen die Damen einen Royal Rumble bekommen?
Die Damen sollen bekommen, was sie möchten. Also, wenn das cool gemacht wird, ist das doch vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt nur keinen Bock, dass wir dann wieder sagen, so, das ist das erste Frauen-Royal Rumble-Match. So wie das erste Frauen-Hell in the Sandwich und das erste Money in the Bank-Match. Und am Ende
natürlich wird so promoted.
Und am Ende gewinnt halt wieder irgendwie James Ellsworth oder sowas. Also so, dann mach's halt vernünftig und mach daraus nicht wieder irgendeine dumme Lachnummer. Mein Problem ist eher dabei, das wird dann wieder so ein 15-Mann-Rumble, wo die einfach alle Frauen reinschmeißen. Und ja, also oder 50-Frauen-Rumble, wo die alle Frauen reinschmeißen.
Ich wollte gerade sagen, der 50-Mann-Rumble, wo sie alle Frauen reinschmeißen.
Ja, wer hat das erste Mal in The Bank-Kleider-Match gewonnen, der Frauen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber die Frage ist, wollen wir zwei Battle Royals bei einem Royal Rumble sehen? Warum? Also das ist jetzt so das, was ich mich gefragt habe.
Warum denn nicht?
Oder ist es... Ich weiß es nicht.
Die Event geht doch lang genug. Die werden doch wahrscheinlich wieder 8 Stunden Programm da machen beim
Big Four. Ja, der Rumble wird dann irgendwie 20 Minuten gehen, weil es der Frauen-Rumble
ist. Ja, der wird kürzer sein. Das Roster ist ja auch nicht so riesig dann. Wenn dann sollen sie am Anfang der Show den Frauen-Rumble machen oder als zweites Match oder dann eben als Main-Event den Männer-Rumble. Meine Güte. Warum denn nicht?
Ja, ist ja gut. Nee, ich hab da auch nichts gegen. Also,
du Show wie Schwein.
Bei mir ist es jetzt... Genau, ich Show wie Schwein. Ich bin jetzt aber auch nicht so total begeistert. Nee, also ich würde es auch jetzt nicht abfeiern, machen, weil es ist letztlich.
Aber darf ich meine Storyline ausbauen? Ich glaube nämlich, WWE macht das, aber verarscht uns und kommt dann mit dem ultimativen Troll-Move. Ja? Ich hatte ja gesagt, Asuka will den Titel von Alexa Bliss. Bliss weicht ihr immer aus, soweit es geht. Dann gewinnt aber Asuka den Rumble und hat den Title-Shot sicher bei WrestleMania, sodass Alexa Bliss nicht mehr ihr ausweichen kann. So, dann hast du einen Aufbau und sogar eine Story für ein Damen-Match, auch wenn es nur eine Rumble-Story ist, ja. Dann gewinnt Asuka als Smart-Mark-Liebling vor, keine Ahnung, 80.000 Zuschauern in New Orleans den Titel und alle freuen sich. Und dann kommt Carmella als Money in the Bank-Kofferträgerin rein und holt sich den Titel.
Oh, das wäre furchtbar.
Aber das geht ja nicht, ist ja SmackDown.
Stimmt, es ist der SmackDown. Fuck.
Verdammt, da fiel das Konstrukt in sich
Verdammt.
Zusammen.
Verdammt, und das ist aber so ein Troll-Move, den würde ich der WWE zutrauen.
Meinst du, dass Carmella einfach ihren Koffer umfärbt?
Würde ich alles zutrauen.
Du siehst dann einfach vor einer Umkleide wie Carmella so mit Nagellack die ganze Zeit.
Ja, aber ganz ehrlich, es ist doch sogar nochmal irgendwie jetzt angedacht, dass demnächst nochmal ein bisschen rumgedraftet wird. Was ich so gelesen habe.
Ja. Ja,
warum da nicht Carmella zu Raw? Und schon kann Vince seinen Troll-Move da auspacken und alle kotzen im Strahl. Genauso wie sie es bei Roman gegen Brock machen werden.
Das wird schön. Sag
sowas nicht.
Nächste Frage vom Ketsu Kenny Omega. Angenommen, Daniel Bryan, Kurt Angle, John Cena dürfen noch ein letztes Match bestreiten. Wer wären die Gegner?
Können wir mal kurz sagen, warum da steht, John Cena dürfte noch ein letztes Match bestreiten? So, wer hat gesagt, John Cena ist retired?
Ja, keiner. Das habe ich. Ich hab's auch so ein bisschen so geschrieben, wie es jetzt hier steht. Also, der Kenny hat es ein bisschen anders geschrieben.
Also, der Kenny ist schlauer als du, sagst du?
Ja, der Kenny kann besser schreiben als ich. So, jetzt will ich jetzt hier eure Tipps haben.
Okay, Daniel Bryan ist safe, oder?
Gegen The Miz?
Ja. Also für mich wäre das richtig, richtig cool.
Ja, hätte ich auch nichts gegen. Ist gekauft.
Chris, du auch? Bist du dabei?
Ja, wäre geil, würde ich auf jeden Fall nehmen, aber Daniel Bryan,
ich
würde den, glaube ich, lieber, noch lieber würde ich ihn gegen so Leute wie einen Cesaro, einen Rollins oder einen AJ Styles sehen.
Darf ich was sagen, was ich gerne hätte? Ich hätte gerne Daniel Bryan gegen Kurt Angle.
Das wäre natürlich auch richtig geil, ja.
Das hätte Kurt Angle, glaube ich, auch gerne. Hat er ja schon mehrfach geschrieben.
Ja, eben. Also ich finde, das wäre halt, das ist halt so ein Dream-Match, was noch offen ist, so irgendwie. Also neben dem Daniel Bryan gegen Chris Benoit, was ich gern gesehen hätte, aber das wird ja schwierig. Deswegen Daniel Bryan gegen Kurt Angle fände ich für beide ein geiles Ende auch. Aber ich glaube, dass Kurt Angle wird... Ich glaube, dass er noch mehr als ein Match bestreiten wird. Also ich bin mir relativ sicher, dass er einmal gegen Triple H antreten wird.
Kurt Angle?
Ja.
Warum Triple H?
Und ich glaube, das ist. Weil dass man irgendwie diesen Authority-Konflikt wieder einbauen würde.
Ja, und Hunter beansprucht die Matches doch gerne für sich. Man erinnere sich nur an Sting.
Deswegen. Und John Cena weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich finde, John Cena hat ja eigentlich so ziemlich alle, hat ja so ziemlich alle durch irgendwie. CM Punk? Vielleicht nochmal?
Ja, ich weiß es nicht. CM Punk ist immer die Antwort. John Cena gegen Samoa Joe würde ich gerne mal richtig gern, also nochmal so richtig sehen. Nicht bei irgendeiner Hausschau oder sowas.
Aber als letztes Match?
Nee, nicht als letztes Match, aber einfach nur nochmal gerne. Als letztes so. Match würde ich, ganz ehrlich, als letztes Match wäre für mich auch mega cool Kurt Angle gegen John Cena. Einfach so fängt es an, so endet es auch.
Ja, das würde auch gehen. Chris, hast du noch Ideen, Wünsche, Vorschläge?
Bei Cena? Finde ich ehrlich gesagt schwer, weil ich jetzt nicht so der große Cena-Fan bin, dass ich da emotional sehr involviert wäre. Aber ja, Kurt Angle würde ich auf jeden Fall nehmen, auch als Gegner. Den würde ich überall eigentlich nehmen. Wen haben wir momentan noch so? Ja, Joe wäre auch geil.
Aiden English.
Roman Reigns.
Ach Gott, hört auf. Hört auf.
Santina Marella.
Dean Ambrose.
Nee.
James Ellsworth.
Carmella. Naja, Jax.
Ja. Okay, ich glaube, wir beenden das jetzt
aber
hier.
Aber für Kurt Angle als letzten Gegner könnte ich mir auch Kevin Owens vorstellen, so wie wir es in unserem Duell hatten bei dem London-Event, wo wir waren.
Was wäre denn mit Jason Jordan? Das wäre doch voll das geile Finale für die Storyline. Ich bin da ja eh mega drin.
Halt's Maul, ey. Du lügst doch.
Ach ja. Wir haben noch eine Frage vom Volker bekommen, der hat mich da direkt angeschrieben. Und zwar, wieso bist du eigentlich kein Adam Cole-Fan?
Genau, Olaf.
Ich finde, Adam Cole ist so ein Internet-Darling.
Willst du sagen, der ist overhyped? Overrated?
Ja. Ja, ich finde den als Wrestler ist der okay. Ich habe aber die Ausstrahlung von ihm nie greifen können. Und ich finde auch, jetzt muss ich leider sagen, diesen aktuellen Stable mit der Undisputed Era, finde ich, bis jetzt holt der mich nicht so richtig ab. Und ich bin kein Adam Cole-Fan, nee. Aber ich finde den halt, ich finde, der bringt wenig mit, was mich abholt. So, ich finde auch die Ausstrahlung von ihm finde ich nicht so herausragend. Ich finde auch die Promo, die er zum Beispiel jetzt zuletzt gehalten hat da bei NXT, fand ich relativ schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch die Male, die ich ihn live gesehen habe, hat er mich nicht abgeholt. Also ich habe den ja letztes Jahr noch bei WXW live gesehen. Der war ganz okay, aber ich finde den relativ generic, auch in seinem Moveset und solche Sachen. Ich verstehe den Hype um Adam Cole nicht so 100%. Außer das Adam Cole Baby, das ist halt lustig, aber ansonsten. Wie ist das bei euch? Seid ihr Adam Cole Fans?
Nee. Okay, Chris hat Nein gesagt.
Nee, ich sehe es so ähnlich wie du. Also ich finde den vollkommen okay. Ich finde den auch ganz unterhaltsam. Aber das ist jetzt nichts, was mich total vom Hocker reißt. Ich freue mich, dass er bei NXT ist. Weil er hat es sich auch verdient mit der WWE, er ist ein Workhorse, er hält keine schlechten Matches ab, aber er, auch wenn er auf gewisse Weise charismatisch ist, er hat jetzt weder im Ring noch von seiner Persönlichkeit her was mich total irgendwie begeistert oder so. Ich finde das okay, dass er da ist, da werden gewiss coole Sachen bei rausspringen, aber ich bin jetzt kein Fan von ihm irgendwie.
Was ich bei ihm.
Kai, rette die Ehre von Adam Cole.
Also erstmal glaube ich, dass er eine mega Zukunft bei der WWE vor sich hat. Allein aufgrund seines Alters, dass er da noch viel erreicht mit, weil er ist ja. Ist er nicht sogar noch unter 30?
Ja, ich glaube ja 28, 27, 28, irgendwie sowas.
Und was ich halt bei Adam Cole sehr cool finde, was aber bei der WWE eher schwierig ist, es gibt halt sehr viele von diesen Adam Cole Savage Moments Videos. Diese typische Indie-Show-Sachen, wo er so ein bisschen, also auch wie ein Kevin Owens, einfach geil auf die Fans aufgeht, hier und da mal jemanden fertig macht mit einem guten Spruch, wodurch er auch irgendwie sehr beliebt ist bei den Leuten, weil es irgendwie kreativ ist oder auch witzig. Jetzt frage ich mich aber, wie man sowas eben in der WWE bringen kann. Also ein Kevin Owens macht es ja auch irgendwie in abgespeckter Form. Und wie wir ja schon gesagt haben, schlecht wrestlen kann er nicht, aber bin halt mal gespannt, womit er denn da jetzt die Leute einnehmen wird, außer mit der Tatsache, dass er Adam Cole ist.
Ja, also das, ich finde auch diese Konstellation, die sie aktuell für ihn gewählt haben, nicht optimal. Also klar, Kyle O'Reilly und Bobby Fish sind absolut talentierte Wrestler und so und ohne Zweifel. Ich finde die aber so in der Gruppierung an sich wirken die auf mich jetzt nicht bedrohlich. Die müssen mir erstmal nochmal beweisen, warum sie irgendwie gefährlich sind. Obendrein sind halt Red Dragon jetzt auch nicht die geilsten Räder vom Herrn. Kyle O'Reilly ist gut im Ring, zweifellos. Genauso auch ein Bobby Fish, aber das ist alles, das ist halt so ein bisschen, fast schon ein bisschen zu viel Indie auf einen Haufen für mich, dafür, dass es halt eben ein WWE-Produkt ist. Das klingt jetzt irgendwie total böse und ich weiß, dass es alles Top-Talent sind und alles, aber bis jetzt haben sie mich alle noch nicht so abgeholt. Außer als Red Dragon im Tag-Team ja, aber Adam Cole fand ich immer nur gut. Aber ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, dass WWE den geholt hat, weil auf dem kannst du aufbauen, der ist noch jung, den kannst du noch, da kannst du halt mehr draus machen. Ob man das dann schafft, das muss man dann eben noch sehen, wie das funktioniert und vor allen Dingen auch, ob WWE für ihn ein Patentrezept bekommt. Aber andererseits, eigentlich bringt der alles mit, man muss halt mal sehen, ob das auch dann zu was gemacht wird. Ne?
Ja.
Letzte Frage habe ich gerade eben noch von den Freunden von Wrestling FM bekommen. Woran liegt es, dass WCW-Themes immer noch so erfolgreich sind?
Olaf.
Weil es einfach die geilsten sind. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das Rick Root-Theme ist einfach das Beste. Das beste Theme fast aller Zeiten.
Nach Call of Personality.
Ja, das ist ja kein richtiges Theme, das ist ja wirklich auch ein Lied. So, das gab's ja auch schon vorher, aber das Ravishing Recruit-Theme ist halt absolut grandios. Oder auch, ich mochte auch damals die alten Sting-Sachen von WCW und solche Themes. Ich mag die einfach. Die haben so einen schönen Retro-Charme. Das gefällt mir. Chris, hast du noch irgendwas zum Thema WCW-Themes beizutragen?
Nee.
Ich habe keine Ohren.
Ja, ich habe keine Ohren. Ich kann die nicht hören. Danke, dass du andere drauf aufmerksam machst. Dislike.
Sachen, die ich liebe. Top 10, wenn Chris so redet.
So, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf diese Ausgabe drauf. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann hat euch hoffentlich der Podcast so gut gefallen, dass ihr jetzt auf iTunes geht und uns da eine gute Bewertung dalasst oder dass ihr auf Patreon geht und sagt, ich will noch viel, viel mehr von euch hören und unterstützt uns da. Und aber ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche schon wieder. Da gibt's dann nämlich erstmal noch die Review zu WWE Hell in a Cell. Da geht's dann gleich weiter am Montag oder am Dienstag, je nachdem, wie fit Kai und ich nach dem langen Wochenende bei der World Tag Team League sind.
Das wird so brutal, ne? Boah, ich beneide euch immer noch, stand jetzt im Auto schlafen.
Ich beneide euch ja, sehr, ich wäre gerne da.
Aber ich sag mal, Oberhausen ist groß, Kai, da gibt's auch genug Brücken.
Stimmt, die schlafen unter der Brücke. Aber ich halte noch ein bisschen an dieser McFit-Idee fest.
Kannst du dich einfach irgendwie bei McDonald's in der Toilette einschließen oder so?
Ich wirklich überlege, ob ich einfach bei Dingens bei McFit auf die Toilette gehen soll und dann morgens wieder die Zähne putze.
Ja gut, das könntest du wahrscheinlich sogar noch machen.
Ich habe mal bei McFit einen Typen gesehen, der hat sich da rasiert, von daher kann ich mir noch die Zähne putzen.
Ich habe das einmal gemacht, dass ich mich wirklich, da war ich irgendwie unterwegs und bin am Samstag wiedergekommen und bin vom anderen David am Flughafen abgeholt worden, weil wir dann direkt in Folge. Also ich bin zurückgekommen und danach war direkt ein WXW-Event und ich bin dann auch, ich kam mir da auch total merkwürdig vor, ich bin wirklich dann aus dem Gate in die nächste Toilette am Flughafen noch und hab mir erstmal die Zähne geputzt, weil ich mich irgendwie so unwohl gefühlt habe, hab ich erstmal gewaschen und ein T-Shirt gewechselt, weil es dann irgendwie so ein 12-Stunden-Flug war und ich einfach komplett durch war.
Das ist aber doch andauernd am Flughafen.
Aber ich find's trotzdem merkwürdig.
Ja, das ist schon unangenehm. Hast du das
noch nie gemacht? Ich finde sowas merkwürdig.
Sogar Leute dann ihre Kleiderbügel und so alles dabei, dass sie die da irgendwie aufhängen da. Und dann siehst du, wie sie da stehen, sich irgendwie trocken rasieren und gleichzeitig noch die Zahnbürste in der Schnauze haben.
Vielleicht ist das klar.
Für mich war das merkwürdig.
Einfach Superman, zieht sich gerade um.
Ja, genau. Nein, für mich war das merkwürdig, es tut mir leid. So, und damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf auf den Podcast. Das war Ausgabe 125 von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.